Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Yes, yes, sir. Guten Tag, Schuko.
Servus.
Hey, hey, hey. Na, it's been a long, long time. Wir haben mittlerweile ein neues Jahrzehnt. Nee, das haben wir letztes Jahr schon angefangen.
Fast.
Egal, whatever. Es ist 2021. Und wir waren relativ lange off. Und Leute haben auf jeden Fall schon uns geschrieben.
Ich weiß nicht. Ja.
Also auf jeden Fall haben viele Leute nachgefragt, wann es denn weitergeht. Und hier, we are back. Wie geht's dir?
Ja, eigentlich alles okay. Wie ist bei dir? Bist du gut ins Jahr 2021 gekommen?
So, ja, alles.
Schon ein bisschen crazy alles so.
Ja, ist alles verrückt irgendwie. Corona made my hair pretty fly.
Oh yeah.
Saß auf jeden Fall echt viel zu lang. Und ja, ansonsten, ja, wir haben es ja schon mal so, ne? Also wir sind ja jetzt nicht so, wir sind ja auch sonst im relativen Quarantäne-Lifestyle, von daher ist das nicht so.
Aber es macht sich schon bemerkbar.
Aber es ist schon ein bisschen anders, so wenn man irgendwie merkt, so, dass man irgendwie Familie nicht so richtig besuchen kann, und das ist dann schon manchmal echt nervig. Aber ja. Please, not another Corona-Podcast.
Yes, natürlich nicht. So, man muss ja auch lernen, damit umzugehen, und ja, es ist da auch, ne? Man hat ja auch die Zeit, nutzt man dann auch ein bisschen für sich, um
das
dann
stimmt.
Auch mal in sich zu gehen und zu sagen, hey, was könnte man dann da noch verändern, verbessern? Das läuft dann nicht so gut mit einem selber.
Ja.
Das sind auf jeden Fall so Sachen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe.
Ja.
Deswegen hat es auch, da das liegt auf meine Kappe, auch ein bisschen gedauert, bis diese Folge jetzt hier zustande kam.
Ja, erzähl doch mal. Wir haben ja, also die Leute denken jetzt so, wir haben natürlich die ganze Zeit Kontakt, und dieses Hey, na, wie bist du ins Jahr gekommen, ist eigentlich alles so ein bisschen albern, weil wir natürlich uns schon regelmäßig austauschen.
Wir machen ja auch super viele Sachen zusammen.
Genau.
Ne? Wir haben jetzt hier Anderson, das läuft ganz gut mit unserem Label. Wir tauschen uns einfach eigentlich schon wöchentlich aus.
Ja, mindestens mal, ja.
Auch über Probleme, alles Mögliche.
Ja.
Ne? Von privater Sache. Ne? Also, wir sind ja schon eigentlich sehr, sehr gute Homies geworden über die letzten Jahre.
Ja.
Und ja, aber für mich ist es halt gerade jetzt auch so vor Weihnachten, und es war so intensiv, war so viel los. Aus dem Nichts kommt halt Crow und meint, hey, lass mal irgendwie wieder Album machen, und so viele negative Sachen auch in Amerika mit Anwälten und wo man sich drum rumschlagen muss wegen irgendwelchen blöden Samples, was super viel Spaß macht, aber bringt ja auch nichts, jetzt irgendwie die ganze Zeit nur so, ja, geht da raus und macht einfach, ist alles toll, ist es nicht. Es ist auch mit sehr viel Komplikationen verbunden, und ja, irgendwie bin ich an den Punkt gekommen, wo ich für mich gemerkt habe, ach so, ich bin ja eigentlich kein richtiger Podcaster, ne? Wir sind da irgendwie so ein bisschen reingewachsen. Es war ja nie der Plan, dass wir daraus jetzt irgendwie was Größeres machen. Das ist einfach so im Flow passiert, und es ist ja auch dann auch ein bisschen erschreckend, wenn man dann so mitbekommt, dass man dann schon so eine starke Followerschaft auf einmal hat. Und dann sind dann so wirklich knapp 2000 Leute, die dann so eine Sendung hören. Das ist dann, auf der einen Seite macht das einen irgendwie, ja, das ist irgendwie auch eine Bestätigung, dass das, was man vielleicht die letzten Jahre gemacht hat, irgendwie auch richtig war. Dass man vielleicht was mitgeben kann, das ist super schön. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, ja, wir kamen halt beide an den Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, entweder man macht das jetzt so weiter, aber auf einer professionellen Ebene, oder man macht es halt einfach so, naja, wenn du mal Zeit hast. Und bei mir ist halt einfach auch so dieser Zeitaspekt ein ganz großer gewesen. Plus, dass ich halt auch da, es ist einfach sehr viel Energie, die ich halt einfach auch da lasse, weil einfach in meinem Umfeld sehr viel los ist, um das ich mich kümmern muss, für das ich da sein muss. Plus der Job selber, der gerade ein bisschen tricky wird, dass ich da für mich gemerkt habe, ich kann das ja gar nicht so richtig bedienen. Ne? Und auch beim letzten Podcast habe ich das selber auch gemerkt. Ich war gar nicht richtig bei der Sache. Das war dann irgendwie so runtergerattert, und jeder, der mich ja so ein bisschen kennt, der weiß auch, wenn ich dann Sachen mache, dann will ich sie richtig machen. Ich bin da leider auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt.
Das ist aber nichts Schlechtes, ehrlich gesagt.
Ja, aber wenn du dann halt selber merkst, dass du die Energie nicht mehr so aufbringen kannst, dann setzt man sich selber in so eine Drucksituation. Und das muss ich auch lernen, damit besser umzugehen. Und Deswegen war es für mich dann auch irgendwie wichtig, ich rede hier die ganze Zeit um den heißen Brei, ne? Aber es ist für mich einfach wichtig, zu sagen, wir sind Homies, ich bin so ein bisschen, ich ziehe mich aus diesem ganzen Podcasting zurück und wir gucken einfach, oder du guckst einfach für dich, wie es weitergeht, weil du hast diese Ambition, du hast super viele Ideen. Und ich war halt immer der Cringe, der gesagt hat, oh nee, ach nee, das Thema nicht und das Thema nicht. Und hab dich irgendwie auch so ein bisschen gebremst und kam mir dann auch selber so ein bisschen vor als, oder hab da auch zum ersten Mal gemerkt, so hey, das ist einfach dir gegenüber nicht fair. Und ich hab das durch das Podcast-Ding auch erstmal wirklich verstanden oder auch gemerkt, hey, was ist denn da bei mir in den letzten Jahren überhaupt passiert? Weil dieser All-Good-Podcast, den ich da geführt habe mit Jan,
ja.
Das war wie so eine Zeitreise und das war irgendwie so, what the fuck, was war denn bitteschön die letzten 15, 20 Jahre los? Die sind so schnell im Flug vergangen, ich habe sau vieles vergessen und ich habe für mich dann gemerkt, ich habe einfach nie so richtig reflektiert, immer weitergemacht.
Ja, nicht im Moment quasi, den Moment nie genossen, sondern quasi immer so... Ja. Ihn so auf durch in der Durchfahrt sozusagen eher so nie am Bahnhof angehalten, sondern quasi immer nur so den Bahnhof gesehen, genau. Nee, die Stadt. So, ja.
Auch keine Celebration oder sowas, ne? Du hast irgendeinen Erfolg, sondern irgendwie so, okay, ist scheißegal, nächster, ich will mehr. Und nicht irgendwie mehr Geld und mehr Erfolg, sondern mehr entdecken, mehr lernen, mehr Leute kennenlernen. Ich möchte einfach noch besser in dem werden, was ich irgendwie mache. Dadurch, dass ich halt durch dieses Corona-Ding einfach gar nicht mehr so oft connecte, zwar auch übers Internet, aber halt nicht irgendwie mit Leuten zusammenarbeite und mal mehr Zeit habe, drüber nachzudenken, was eigentlich überhaupt los ist mit mir, habe ich dann schon gemerkt, da habe ich in den letzten Jahren vielleicht schon ein bisschen manisch, bin ich da schon zustatte gegangen und habe nicht so auf mich selber geachtet.
Ich glaube, das geht wahnsinnig schnell auch in so einem, also ich glaube, das geht in jedem Business relativ schnell. Ist erstmal völlig egal, was das jetzt ist, aber gerade in so einem Entertainment-Business, in dem man quasi ja immer nur so, sag mal, nur so angesagt ist, wie der letzte oder der nächste große Hit, den man hat, oder der nächste heiße Scheiß, den man hat. Ist es, glaube ich, so, dass man da wirklich relativ schnell durchfliegt. Einfach, ich merke das ja auch bei mir so ein bisschen, dass Sachen passieren und dann sprechen dich Leute drauf an und für dich ist das alles schon so Jahre her oder also gefühlte Jahre her.
Voll.
Beziehungsweise ist ja auch ganz oft so, dass Sachen passieren, aber ehe sie dann sozusagen das Licht der Öffentlichkeit erblicken, sind die für dich eigentlich schon wieder so, ist das ja schon wieder ein halbes Jahr her oder noch länger. Und hat irgendwie gar nichts mehr mit deiner Realität zu tun. Und dann kommt es so raus und dann kommen Leute und geben dir dann das Feedback, während du aber eigentlich gerade in ganz anderen Sachen bist. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da Sachen auch mal zu reflektieren und auch im Moment zu bleiben. Gerade als Produzent, vielleicht ist das wenn man unterwegs ist, als Künstler live spielt, dann hat man dieses Live-Feedback, dann ist das irgendwie so der Moment und man kann das dann auskosten. Aber als Producer bist du halt immer eigentlich mit dem Gedanken in der Zukunft. Du bist nie in der Vergangenheit, du bist immer in der Zukunft. So, immer mit dem Projekt, was irgendwann mal rauskommen soll. So. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und du bist auf jeden Fall auch jemand, der, das kann ich den Leuten auf jeden Fall sagen, der sich das alles nicht einfach macht, der sich ganz viele Sachen immer ganz krass auch persönlich zu Herzen nimmt.
Yes, leider. Das ist, ja.
Also immer probiert, es allen möglichst recht zu machen und dann auch einen ganz großen Anspruch an sich selber hat. Mal davon abgesehen, dass einfach auch bei dir gerade viele Sachen auch im privaten Umfeld sind, die jetzt hier nicht hergehören, weil das ist, es gibt Beats und Beats. Es ist
private.
Ein Beats und Treats Podcast und kein Christoph Bauers Personality Podcast. Aber ich kann den Leuten sagen, da ist auf jeden Fall eine Menge gerade los und deswegen war das für mich eigentlich auch schon relativ klar, dass da irgendwas, dass du dir irgendwie so Platz schaffen musst im Leben, so ein bisschen. Deswegen ist das für mich völlig cool, wie wir dann damit jetzt weiter verfahren oder ich und sicherlich werde ich das irgendwie weitermachen und werde mit Gästen arbeiten und hoffe natürlich, dass wir vielleicht ab und zu trotzdem ein interessantes Experten-Podcast-Gespräch führen können zu dem ein oder anderen nerdigen Thema. Aber für dich war es, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Da haben wir auch lange drüber gesprochen und auch schon über so, also auch schon länger, also jetzt nicht erst seit der letzten Folge, sondern das kam immer mal schon so auf, dass, glaube ich, für dich das größte Problem war, dass du irgendwie dann nicht so eine Verpflichtung haben willst, dass das immer, dass es quasi mit dir verbunden ist. Und wenn du dann sagst, nee, ich kann nicht, ich habe keine Zeit oder ich habe keinen Bock oder was auch immer, dass du dann quasi diese ganze Maschine aufhältst. Und dieses Gefühl wolltest du einfach, glaube ich, nicht haben, sondern eher wieder so dieses, ey, cool, wenn ich irgendwie Bock habe. Und ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass wenn du dann die ein oder andere Folge hörst, du dann denken wirst, ah, Mensch, da hätte ich jetzt aber auch noch mal ordentlich da was in den Topf zu gießen zu.
Auf jeden Fall. Diese Entscheidung ist ja für mich super schwierig. Also die fällt mir ja immer noch schwer. Ne? Es ist ja nicht so, jetzt eben gerade das Mikrofon angesteckt, die alte Session aufgemacht, ne, wo die ganzen Podcasts drin sind. Das war auch eine sehr bewegende Zeit, ne? Und ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, weil selbst der Podcast in der Zeit, wo es mir nicht gut gegangen ist, ja auch geholfen hat, auch mit einer Community zu tun zu haben. Ne? Mhm. Und wenn du halt siehst, was man bewirkt, dass andere Beats machen, wir haben eine SP verlost. Ne? Das sind so viele Kleinigkeiten, das muss jetzt nicht immer was Krasses sein, aber es sind so Kleinigkeiten, wo du Leute antriggerst und die machen was und du kriegst Feedback. Leute, die gar nicht mit Musik zu tun haben, die einfach aus meinem Freundeskreis oder Umfeld sind, die sagen, ey, euer, was ich, Glücklich-Podcast, so, ey, voll spannend, ja, voll coole Denkansätze, was ihr da beide geliefert habt, habe ich ja noch nie so gesehen, ja, muss ich mal gucken. Dann merkst du auch was, da kommt ja dann auch was zurück und das ist durchweg durch die Bank alles positiv gewesen. Ne? Und ja. Dafür bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, weil im Endeffekt hat man angefangen, wir haben beide nur gedacht so, ey, ja, wir quatschen einfach mal ein bisschen was. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie eine Vision oder irgendwie einen Masterplan.
Nee, haben wir immer noch nicht. Also.
Ja, true.
Aber ich glaube, das macht den Charme auch, hat auch den Charme oder macht den Charme auch so ein bisschen aus. Und ja, auf jeden Fall auch nochmal von meiner Seite. Ich habe auch wahnsinnig viele Nachrichten. Wir haben ja jetzt tatsächlich letztens das ist jetzt die 13. Folge. Also wir hätten dann quasi mit der letzten Folge hatten wir sozusagen dann die ersten 12 Folgen, also quasi fast ein Jahr, obwohl ich glaube, die erste Folge kam im März oder so. Im letzten Jahr, ich weiß es nicht ganz genau. Und da kam so viel Instagram-Direktnachrichten, Kommentare, E-Mails auch an die E-Mail-Adresse feedback@beats-treats.net. Und das war auf jeden Fall immer super nett, super nice. Leute haben da sind da voll in die Diskussion mit eingestiegen, teilweise bei manchen Sachen oder haben Vorschläge gebracht und so. Und haben sich auch oft bedankt, dass sie irgendwie dann, dass sie den super finden, dass sie, wann kommt die nächste Folge und ich habe jetzt schon alle zweimal gehört und sowas. Also das war wirklich, ist wirklich verrückt so und dafür auch nochmal vielen, vielen Dank, weil wir ja eigentlich ja gar nichts machen, wir sitzen ja bloß da und quatschen schlau von Sachen, von denen wir minimal Ahnung haben.
Ja, das ist auf den Punkt gebracht.
Deswegen können wir eigentlich damit gleich loslegen, weil wir wollen ja heute nicht nur so eine sadly Abschiedssendung machen, sondern...
Es ist ja auch kein Abschied, ne? Genau. Es ist ja auch nur, muss man auch ganz klar sagen, genau. Ne?
Also
für mich ist es jetzt einfach nur, ne, das ist ein Cut mal machen, ein bisschen Luft holen, mich auf andere Sachen zu fokussieren, die nichts mit Musik zu tun haben, damit ich einfach auch wieder diesen Spaß bekomme, Musik zu machen.
Ne? Ja.
Weil das ist so, so wichtig. Das kann sich, glaube ich, jemand, der das selbstständig macht, wird das vielleicht nachvollziehen können. Jemand anderes, der einfach Beats macht, weil es ihm Spaß macht, wird da vielleicht seine Schwierigkeiten haben. Aber es ist halt so wichtig, wenn du ein Hobby zum Beruf machst, dass du irgendwie schaust, dass du ein neues Hobby findest. Weil es muss nicht viel sein. Kann auch malen sein, puzzeln, whatever.
Puzzeln. Ich habe letztens mal wieder gepuzzelt. Puzzeln ist richtig geil.
Kann ich auf jeden Fall.
Richtig empfehlen.
So, irgendwas Meditatives. Ne? Und du kommst dann einfach auf andere Ideen. Und dadurch, dass die Welt generell so schnelllebig geworden ist, ne? Und die letzten 2 Jahre mit Instagram, Spotify, das ist ja crazy. So, was für eine Taktung da irgendwie an den Start gelegt wird. Und ich glaube, dass es auch für die Psyche nicht das Gesündeste ist, da halt einfach ständig on zu sein. Und also was heißt, ich glaube, ich merke es ja. Also,
auf jeden
muss
Fall.
Ja auch ehrlich mit mir selber sein.
Völlig.
Mein Körper meldet sich ja und sagt so, du wachst auf und bist dann irgendwie bis um 12 Uhr am Business machen und bis danach einfach geht nichts mehr. Da habe ich schon gemerkt, also das könnte vielleicht auch nach hinten losgehen, wenn man da jetzt nicht einfach eine Reißleine zieht. Und deswegen kann ich das auch jedem nur empfehlen, der in die Selbstständigkeit oder in der Selbstständigkeit gerade drin steckt. Ne? Jetzt gerade mit Corona, das ist ja eh super schwierig, gerade wenn man im Musikbereich am Start ist. da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als zu warten oder sich zu überlegen, okay, wie kann ich mich aufstellen, wenn es wieder losgeht?
Mach ich doch mal einen Podcast.
Ja, keine Ahnung.
Ja, nein, aber
so,
voll,
ja. Es gibt ja so viele von unseren Kollegen, ne, Basti zum Beispiel, mein Keyboarder, der gesagt hat so, ey, ich will jetzt auch wissen, wie man Samples macht und lernt super viel, wie man selber Samples macht, wie man Beats macht. Er will nicht nur ein Keyboarder bleiben, sondern jetzt hat ihm das auch gezeigt, so hey, das ist ja schon erschreckend, der kann ja gar kein Geld verdienen, wenn jetzt kein Live-Auftritte mal rankommt. Man sollte sich auf jeden Fall, so gut es geht, breit aufstellen.
Das ist völlig, ist völlig egal, glaube ich, auch ob es jetzt dann, das muss gar nichts von außen sein. Es kann ja auch einfach sein, dass du selber irgendwie merkst, oh, irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf live oder habe plötzlich krasses Lampenfieber oder was auch immer. Das ist natürlich in diesem Business wahnsinnig wichtig, auch irgendwie breit aufgestellt zu sein. Und wir sind ja beide auch so, ne, also mit einem eigenen Label, wir releasen andere Künstler. Du hast noch einen Verlag, ich handle meine Sachen selber, dann irgendwie Samples, dann tausende Sachen, ne, irgendwie und Designs für Grafiken, so, und dann kommt irgendwie noch ein Podcast dazu und ich merke das bei mir auch sehr, sehr krass in letzter Zeit, dass dieses ganze andere, dieses Business, ich sage jetzt Business, auch wenn das Spaß macht, ne, aber dieses ganze andere auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich mir immer wieder vornehme, ey, morgen mache ich den und den Song fertig und dann fange ich noch da was Neues an und so. Und das nehme ich mir dann vor und dann stehe ich früh auf und dann stelle ich mich an meinen Stehschreibtisch und dann fange ich irgendwie an und dann ist irgendwie das E-Mail-Fach schon voll und dann gibt es irgendwie noch 5 E-Mails von Buchhaltung über Steuerberater, irgendeinen Scheiß, der irgendwas will. Auch wenn du dann Sachen hast, ne, dann kommt irgendwie, da will dann der Lizenzgeber oder Lizenznehmer, da will Apple dann irgendwas, irgendwelche Daten von dir und du musst dem Manager irgendwas schicken von Daten und dort will irgendwie dieser oder jener was von dir. Und dann kommen noch die ganzen Acts und dann so, dann kommt die Kommunikation mit den ganzen Leuten und das macht auch alles Spaß. Das sind alles nette Leute und das ist auch alles irgendwie notwendig, ist klar. Aber es zieht halt wahnsinnig viel Energie und zack, ist es irgendwie nachmittags um 2. Und ich habe noch nicht mal die Boxen angehabt im Studio und denk dann so, okay, jetzt muss ich aber irgendwie erstmal was für mich tun. Ich muss irgendwie auch noch mal raus, muss mal irgendwie Sport machen oder irgendwas, damit ich quasi nicht dann einfach nur von dem einen Schreibtisch zum anderen laufe. Und dann ist man auch irgendwann wahrscheinlich keine, als ich 25 war, hat mich das auch nicht so krass gestört. Da bin ich irgendwie auch zu meinem Daily Job gegangen und hab da bis 18 Uhr oder so gearbeitet oder 17 Uhr, bin dann nach Hause, bin eine halbe Stunde laufen gegangen oder eine Stunde, zurück, geduscht, zack, und dann saß ich da bis um 2 oben noch im Studio und hab irgendwie noch Beats gemacht. Und dann am nächsten Tag ging es um 9 wieder los. Das war dann irgendwie kein Problem, aber das ist ja irgendwie auch kein Leben. Das geht ja nicht so. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, jetzt schmeiße ich das andere alles weg und habe nur noch die Musik. Und plötzlich merkt man, ey, man ist eigentlich wieder in dem gleichen Rad und hat wieder diesen Job, der bis 18 Uhr dauert, obwohl man eigentlich ja Vollberufsmusiker ist.
Ey, voll. Und das bringt dir die Selbstständigkeit mit. Und eine Zeit lang war das auch für mich so, das war ja auch vollkommen okay. Man baut sich da selber was auf, man ist darauf stolz, ne? Man will das gut machen, man will mit seinen Leuten gut arbeiten. Man
Und du kannst aber dann auch nichts abgeben, das ist das Nächste, weil das alles so komplex, alles hängt miteinander zusammen. Das heißt, ehe du das jemandem abgibst, der muss so viele Sachen nachfragen, der muss in deine ganzen E-Mails reingucken und alles Mögliche, dass du eigentlich dich dann nur entscheiden kannst, okay, ich nehme einen Manager und dann kommt dieser Kontrollfreak wieder von uns auch, der dann irgendwie sagt, ja, aber macht der Manager das dann so in dem Geiste, wie ich das möchte? Und
das sind dann halt Erfahrungen, die man gesammelt hat über die Jahre, wo man gemerkt hat, nein, er macht es nicht, er macht es anders. Und da ist halt manchmal auch ein bisschen loslassen, vertrauen können, ne? Und das fällt mir dann schon so ein bisschen schwer. Es ist mit dem, je älter man geworden ist, so merke ich automatisch, ist einfach dieses Energielevel, das nicht mehr das gleiche ist.
Voll.
Ich so, keine Ahnung, also man klingt dann immer so, oh ja, jetzt wird man 40 und dann, ne, aber ich kann halt jetzt zum Beispiel nicht mehr also ich habe es versucht, ich habe es wirklich letztes Jahr und vorletztes Jahr auch versucht, dann einfach mit Leuten, die halt einfach 15 Jahre jünger sind, du bist im Studio, hast dann Sessions bis nachts um 4, so, die sind um 9 oder um 10 Uhr wieder fresh und sind so, let's go, weitermachen, überkrasse Energie, super geil, aber statt zu sagen, ey, ich penne jetzt noch mal ein bisschen, ist man dann selber so, nee, ich krieg das schon wieder so hin, weil der Geist ist ja jung, ne? Also wir sind ja schon, wir sind am Puls der Zeit, wir machen verrückte Sachen, wir probieren Sachen aus, wir sind jetzt nicht nur, dass wir sagen, ey, wir sind jetzt auf dem 90er-Sound hängen geblieben Und das nicht im negativen Sinne, weil ich liebe den 90er-Sound, aber ich will auch immer wissen, was ist denn neu, was machen andere, was könnte die Zukunft sein. Das macht ja super viel Spaß in unserem Job, so, ne? Weil wir ja eigentlich Träumer sind und Träume dann auch in die Realität umsetzen als Kreativer. Nichts anderes ist das. Es steht alles in deinem Kopf, bevor es irgendwo mal auf Papier oder in Zahlen und in Einsen und Nullen umgewandelt wird.
Ja.
Das ist ja schon das Geilste an unserem Job überhaupt. Da merke ich einfach auch, die Energie ist nicht mehr dieselbe und du kannst dir die Energie leider nicht zurückholen. Du kannst Sport machen, du kannst dich gut ernähren, du kannst super viel fit sein, ne? Aber sobald, also früher waren, wenn negative Sachen passiert sind, so da war das Schutzschild einfach noch besser, ne? Weil das kommt immer, du wirst immer in Konflikte kommen, egal was du machst. Du wirst immer Konflikte haben, wenn du selbstständig... Wobei, es hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat Probleme und Konflikte. Das Ding ist halt nur, wenn das halt irgendwann zu viel wird, dann ist dein Schutzschild nicht mehr am Start. Und dann ist der Job, der dir eigentlich Spaß macht, auf einmal etwas, was dir Energie zieht. Da habe ich mich ein bisschen verrannt. Das muss ich ehrlich gesagt auch zugeben. Ich habe da ein bisschen zu viel gewollt. Und ich muss mich darauf besinnen, wer ich bin, was ich bin. Ich bin nämlich kein guter Label-Manager, Label-Chef oder whatever. Das bin ich nicht. Das ist aus einer Not heraus geboren, weil ich gedacht habe... Ich kriege das besser hin als andere, weil ich mich ja immer aufgeregt habe, dass die anderen mit ihren Abrechnungen ewig gewartet haben. Plus einmal ein Release rausgehauen, eine Woche was gemacht, danach nie wieder. Und habe dann aber erstmal gesehen, wenn du Labelchef bist, wie viel Arbeit es ist, was dahinter steckt. Also deswegen größten Respekt an alle Leute, die das wirklich machen für andere Künstler, deren Träume arbeiten. Das ist eine Art von, na klar, man denkt, das macht man für sein eigenes Label, das ist seine eigene Vision. Aber es ist auch so ein Stück weit, du arbeitest für einen Künstler und bietest dem ein Sprungbrett, eine Karriere. Du gibst sehr viel Energie für andere. Und wenn du dann halt selber noch Künstler bist, ist das gefährlich. Und das ist dann auch, wo ich für mich gemerkt habe, so ey, ich will mich da einfach ein bisschen rausziehen und ich will wieder Künstler sein. Weil das macht ja Spaß, das ist ja das Puzzeln. Das ist ja dieses Kreativsein. So, weil das ist das, warum ich angefangen habe. Und das ist auch so ein bisschen dieses Thema, was mir dann im Kopf irgendwie rumgeschwirbt ist, weil geschwurbelt. Whatever. Auf jeden Fall ist es das das Ding, weil wir haben ja immer so Namen für die Sendung und bei mir ist irgendwie hängen geblieben dieses Stop and Rewind. Das ist ja auch ein Fachjargon eigentlich.
Ja.
Und
kennt aber heutzutage kein Mensch mehr, weil niemand mehr mit Bandmaschinen arbeitet.
Natürlich, Tape Emulations 3000.
Ja, aber die musst du doch nicht mehr rewinden. Früher musstest du
kannst
ja noch...
Musst du programmieren. Ja. Nee, aber ich weiß schon, was du meinst. Die meisten Kids kennen das nicht. Aber es gibt sehr, sehr viele, die sich damit auseinandersetzen. Auch dieses ganze Lo-Fi-Game, wenn du es wirklich... Da gibt es ja wirklich Pros, die halt wirklich sagen, ey, ich kaufe mir ein altes Akai-Tape, Tape-Deck und lerne das, wie das da früher war, weil es ja irgendwie was mit mir macht.
Ja, voll. Und, voll. Ich habe letztens auch tatsächlich mal darüber nachgedacht, ob ich, dass ich so, ich hatte mal als ganz junger Junge, Mann will ich nicht sagen, als ganz junger Junge hatte ich mal so ein Vierspur, ich weiß gar nicht was, Akai oder Tascam, Tascam ja, glaube ich, Tascam Tape Deck und habe da so Sachen aufgenommen mit. Und dann habe ich gedacht, ey, eigentlich könnte ich das... könnte ich mal so eine EP wieder machen. So, einfach...
Mach das.
So ein Ding besorgen und dann einfach sagen, so, mal gucken, wie das funktioniert, wenn du... Also alleine schon, dass du die Drums dann ja irgendwie einkloppen musst, 2,5 Minuten lang. Ich glaube, das alleine macht's schon super crazy. Am Ende brauchst du dafür aber eigentlich keine Tape-Maschine, weil du kannst ja auch einfach sagen, ich nehme nur 4 Spuren und mach das im Rechner. Aber dort wirst du natürlich immer wieder sagen, oh, na cool, da guck mal, kann ich ein bisschen schnippeln, kann ich das und so. Und es wird halt anders klingen. Aber weiß nicht, ob ich das mal machen werde.
Mach das, auf jeden Fall.
Es ist halt Spiel. Das ist dann halt Spiel. Ne? Es geht immer darum, wieder auf den Spielplatz zu kommen und nicht immer nur auf dem Fußballfeld beim Bundesligaspiel zu stehen und zu wissen, ja, jetzt zählt's. Sondern auch mal wieder hinten auf dem Bolzplatz zu sein und zu sagen, ja, ist egal, wenn ich drüber schieße, dann ist der Ball halt weg. Whatever.
Ja, Mann. Das erinnert, ja.
Das ist wieder einer meiner grandiosen Vergleiche.
Nee, ich überlege gerade, wie oft ich immer den Ball holen musste, weil ich Torwart war und die anderen immer drüber geschossen haben. Und wir die blöde Regel hatten, zum Teil, dass der Torwart dann auch den Ball holen muss. Was eigentlich so dumm ist, eigentlich müsste der Spieler den Ball holen, der drüber geschossen hat.
Ja, aber der Torwart steht da die ganze Zeit schon nur im Tor, der muss ja auch
deswegen,
irgendwie fit sein.
Deswegen, da konnte der kleine Fetti hier sich mal ein bisschen mehr bewegen, so war das damals. Spitzname Fetti Bum Bum.
Schön.
Nee, aber zu dem Thema Stop and Rewind, genau. Keine Ahnung, so ein bisschen habe ich mir echt viele Gedanken drüber gemacht, weil auch die Zeit da war und ich mich da so aus vielen Sachen jetzt ein bisschen rausgeklinkt habe, was Label betrifft, mich auch diese Sample-Sache so ein bisschen rausgeklinkt habe. Das läuft doch alles gut, es läuft auch einfach weiter und manchmal muss man nicht immer hinten dran sein, das ist ja wie beim Angeln. Mhm. Du musst ja nicht die ganze Zeit nur Köder ins Wasser werfen, da wirst du auch nichts fangen, sondern du musst Geduld haben. Und das habe ich so ein bisschen verloren. Auch so ein bisschen dieses Selbstvertrauen, auch zu sagen, hey, selbst wenn du mal nichts machst, geht die Welt nicht unter.
Ja.
Und man kriegt das aber leider irgendwie durch Instagram und dieses ganze hektische Lifestyle-Gesellschaftsding irgendwie so generiert, hey, wenn du jetzt nicht irgendwie das postest, wenn du nicht hier bist, verpasst du Möglichkeiten.
Ja.
Das ist totaler Schwachsinn, ist das, weil...
Das stimmt natürlich, aber es ist halt, es gibt halt immer Möglichkeiten, ne?
Aber also es ist
halt nicht so, dass die Möglichkeiten einmalig sind, sondern die Möglichkeiten schwimmen halt die ganze Zeit vorbei. So, du musst halt nicht jeden Fisch fangen. Kommt immer wieder ein neuer Fisch. So.
A, das und B, ist es ja auch manchmal, ist es so, eine verpasste Möglichkeit kann ja auch sein, eine andere, die auf dich wartet, die viel, viel geiler ist. Das ist mir auch schon sehr oft passiert, dass ich, dummes Beispiel, ein sehr, sehr großer Popsänger aus Deutschland.
Wollen wir seinen Namen nicht einfach sagen?
Nein. Nach Ibiza, hat mich eingeladen nach Ibiza und gesagt, hey, lass mal irgendwie zusammen ein Album machen. Ne? Und ich bin eine Woche vorher krank geworden und habe mich richtig, war beim Zahnarzt, hatte irgendwie gedacht, das ist eine Wurzelentzündung, war es nicht, es war eine Grippe. Und er hat mir dann auch abgeraten zu fliegen, weil ich eine Mittelohrentzündung bekommen habe. Und hat gemeint, ey, da könnte Probleme geben und als Musiker würde mir das nicht raten, also musste ich diese Sache absagen. Und ich habe mich darauf eigentlich richtig gefreut gehabt, habe mich da echt voll verrückt gemacht, habe dann aber gesagt, okay, dann ist es so. Und 2 Tage später gab es dann dieses Immobilien-Scout-Ding, wo ich eine Bleibe gefunden habe, unten am Bodensee, wo ich gesagt habe, ey, das ist ja mein Traum. Das ist finanzierbar, es wäre mit Freunden zusammen, machen wir uns irgendwie in so einem Chateau, machen wir uns ein Studio rein, kloppen Studios rein und machen einfach Sachen, machen Songs. Wäre ich in Ibiza gewesen, wäre das nie passiert und ich wäre nie nach Sigmaringen in den Bodensee gezogen. Hätte da nie so tolle Menschen kennengelernt und einer der größten Hits, die ich die letzten Jahre gemacht hatte, zusammen mit Freunden, als wir die Chainsmokers nochmal geschrieben haben, wäre nie entstanden. Und da hat mir das auch wieder gezeigt, ey, manchmal muss man halt auch in gewissen Situationen einen Schritt zurück machen. Und darf sich auch nicht verrückt machen. Und es kommt irgendwoher immer, es klingt voll blöd, irgendwo geht eine Tür auf, wenn eine andere zugeht. Und das sind so Sachen, das hatte ich dann aber die letzten 2 Jahre so ein bisschen vergessen. Und war komplett in diesem Gedankenkonstrukt gefangen. Naja, ich habe jetzt nochmal eine zweite Chance hier mit dem Schukati-Ding. Und eigentlich gehört es zum alten Eisen. Und den jungen Kids übernehmen. Und man hat sich selber so krass unter Druck gesetzt, dass man gesagt hat, oh, man muss jetzt. Ich weiß ja noch unsere Gespräche, wo ich gesagt habe, Breedy, das muss so sein, das kannst du nicht so machen, wir müssen das so, weißt du? Ja. Wo wir uns da so ein bisschen hochgeschaukelt haben, aber wir müssen jetzt auch irgendwie am Puls der Zeit sein und Trap und verstehen, warum machen die das denn so und warum wird das so gemacht? Das hat auf der einen Seite natürlich auch dazu geführt, dass man sich selber weiterentwickelt hat, dass man offenbar wieder was für was Neues. Aber auf der anderen Seite ist das, was wir ja machen, genau deswegen erfolgreich, weil wir das sind. Ne? Und weil wir das machen. Ich glaube, das ist dann halt einfach auch ganz wichtig. Wenn man sich darauf besinnt, aus einer Hektik heraus wird, glaube ich, nie was Gutes entstehen.
Ja, das ist auch so ein bisschen. Aus einem Druck, also oder aus einem, wie soll ich sagen, aus einem Druck heraus, etwas jemand anderem
zu erzwingen
oder jemand anderem etwas recht zu machen, damit der einen dann irgendwie respektiert. Sondern, und wenn man es selber nicht zu 100% fühlt, so, ich glaube, das ist halt immer das Wichtige. Wenn man es zu 100% selber fühlt, ist es völlig okay. Gerade zum Beispiel diese Trap-Sache ist halt etwas, das hat für mich auch ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwann sagen konnte, okay, es gibt dort Sachen, die ich fühle und die kann ich dann auch produzieren und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und es gibt aber dann halt auch Sachen, wo ich sage, okay, das ist zwar jetzt irgendwie gerade neu und vielleicht angesagt und cool, aber es fühlt es halt nicht. Das war aber auch schon, das hat gar nichts mit, dass das jetzt neu ist oder so. Es gab ja auch schon irgendwie 2000 Sachen, die rauskamen, wo ich gedacht habe, so, ah, okay, das ist jetzt krass erfolgreich, aber ich fühle es halt irgendwie nicht. Und dann hat man probiert, auch sowas in die Richtung zu machen. Das war halt irgendwie immer kacke. So. Und ich glaube,
das war wirklich kacke.
Und die interessantere Sache ist halt immer die Herangehensweise zu gucken, okay, was ist was ist vielleicht das grundlegende Rezept? Was sind die Instrumente oder die Methoden oder die was auch immer, die dort angewendet werden in diesem neuen Ding? Wie kann ich das mit dem vermischen, für was ich irgendwie brenne? Und wie kann ich dadurch das, was ich vielleicht schon ewig mache, wieder spannender machen für mich? Weil es ist, also auch das ist ja etwas, und man kann natürlich irgendwie ewig lange 90er-Jahre-Beats machen, aber irgendwann langweilt einen das halt auch zu Tode. Also mich zumindest und dich genauso.
Da braucht
das Puzzle ein neues Motiv. Und dann so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Aber das bringt uns ja auch eigentlich direkt gut zum, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist halt, einer der größten Fehler, die man halt in dieser Situation, die ich gemacht habe, nicht andere, sondern ich habe den gemacht, dass ich halt Sachen hinterhergelaufen bin. Vielleicht auch, weil man damit aufgewachsen ist, dass man immer irgendwo sich inspirieren hat lassen, ne? Und man Copycat-mäßig immer einen guten Sound bringen konnte. Wenn der was gesucht hat, hast du immer sowas gehabt. Aber ich über die Jahre gemerkt habe, die Sachen, die dann auch wirklich, ich würde mal sagen, erfolgreich waren, das waren dann auch Sachen, da ist man nicht irgendwas hinterhergelaufen. Da ist man einfach, dann hat man was rausgeschickt und war so, ey, das bin ich, entweder du findest geil oder halt nicht, ist auch nicht schlimm. Der Großteil der Leute war dann halt auch so, dass wenn das wirklich aus einem selber herauskam, ohne jetzt irgendwie eine Schablone aufzusetzen, dass das dann auch irgendwie seine Kreise gezogen hat. Das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Keine Ahnung, mir kam das so ein bisschen abhanden, dieses Selbstvertrauen. Ich habe das auf jeden Fall sehr stark wiedergefunden, A, durch die Instrumental-Sachen, die passiert sind, weil ich nie gedacht hätte, dass man wirklich mit Instrumental-Musik Leute erreichen kann, die wirklich Fans werden. Anhand nur Instrumentalmusik, wie auch so ein bisschen das Sample-Ding. Weil ich liebe Sample immer noch. Ich höre gerne alte Musik, ich höre gerne verschiedene Musik. Ob es jetzt Jazz, Bossa, egal was. So, es gibt so viel zu entdecken, sich in so einer Welt auszutoben. Also du hast dann nicht nur ein Puzzle, sondern du hast ein ganzes Regal voller Puzzle. Und du musst es gar nicht zu Ende puzzeln, damit das Ding fertig ist, sondern du lieferst eigentlich nur Puzzleteile. Es ist für mich so der heilige Gral des Produzierens, weil ich meinen Geist sozusagen die ganze Zeit irgendwie fordern kann und mich austoben kann und machen kann, auf was ich Lust habe, weil ich halt nichts zu Ende bringen muss.
Kein Druck.
Es ist kein Druck da. Ja. Du fängst ja an zu puzzeln, hast ja eigentlich, die Intention ist ja einfach, im Flow zu sein. Das ist das, was ich auch liebe und das werde ich auch weitermachen, weil das ist das Einzige, was für mich auch irgendwie einen Sinn ergibt in diesem Leben, ist Flows zu sein, im Flow zu sein. Sei es im Leben mit einem Partner, sei es im mit der Familie, sei es mit Freunden, sei es im kreativen Bereich. Und da muss man auch viel dran tun, diesen Flow zu schützen.
Ja, das stimmt. Und manchmal dann vielleicht auch Sachen absagen oder nicht machen.
Nein sagen zu können.
Genau,
ja.
Nein sagen.
Und das sind, glaube ich, auch Eigenschaften. Wenn man das gut kann, dann hat man auch weniger Reibungspunkte und das so abschließend zu diesem ganzen Thema nochmal kurz zu sagen. Aber du wolltest gerade einen Schwenk machen, überleiten wahrscheinlich in eine grandiose andere Thematik. Helf mir hier.
Ach, es ist die wunderbaren Überleitungen des Schukos. Immer wieder ein Genuss. Wir hatten ja, also du hattest ja auch dann quasi dieses Stop and Rewind als Thema, dass wir quasi einfach nochmal so ein bisschen zurückgucken und auch schauen, was so, damit es dann doch noch eine nerdige Sendung wird, so ein bisschen zu gucken, was sind denn so Cornerstones von einfach anderer Musik gewesen, die uns beide irgendwie krass geprägt haben, so die vielleicht die Arbeit beeinflusst haben und von denen wir vielleicht heute irgendwie immer noch beeinflusst sind.
Ja,
da wollten wir
was, wo du jetzt schon direkt sagst, so, das ist super schwierig, weil wir haben jetzt auch für die Sendung jetzt nicht so überlange Vorbereitung gehabt. Mhm. Ich hatte ein bisschen mehr als du, das heißt, ich habe mir ein bisschen mehr, glaube ich, oder mehr Zeit gehabt. Ist auch immer so blöd, weil es wahrscheinlich super viel war. Aber gibt's so in deiner Kindheit zum Beispiel, wo du sagst, bei mir war es, ich hatte so eine Früherziehungssache, ne? Bei mir kamen meine Eltern auf die Gedanken, auf die Ideen, oh, der Junge ist ganz schön hibbelig, den stecken wir mal in den Musikverein. Nicht Musikverein, wie heißt das nochmal?
Musikschule.
Musikschule, genau. Musikverein, geil. Musikschule und dann bist du da mit deinen 5 Jahren, mit deinem Glockenspiel und deiner Blockflöte, sitzt du da und denkst dir nur so, okay. Und ich denke mir heute, was für ein anstrengender Job das sein muss, wenn du 5-Jährige hast oder 6-Jährige, die dann alle gar keine Ahnung haben und dann einfach drauf rumhauen.
Voll, Voll.
Mega Lärm.
Richtig. So, und die können sich auch alle nicht konzentrieren, das ist ja das Nächste. Also null. Du kannst ja. Ich hab von meinem Stiefvater die Frau, die ist Musiklehrerin, also die ist Klavierlehrerin, und die sind jetzt so in Corona-Zeiten, machen die das irgendwie alles so über Video-Chat. Und die hat so gesagt, sie dreht durch, wenn das noch weitergeht, so, weil diese Kinder, wenn du dann nicht neben, also die hat wirklich so kleine Kinder, und wenn du nicht neben denen sitzen kannst und dann sagst, ja, nimm mal die rechte Hand, so, dann sagt die, das wären so 8-9-Jährige, wären wieder so einfach von der Auffassungsgabe wieder so die eines 4-Jährigen. So, nee, die rechte Hand. Rechts und so, weil die natürlich, weil die sich überhaupt nicht konzentrieren können in diesem Chat-Moment, weil die brauchen halt die Lehrerin daneben, und dann haben die den Fokus, ansonsten ist der halt sofort weg. So, ja. Also auf jeden Fall Respekt an alle, die der ein oder andere Musiklehrer, Instrumentlehrer hier zuhören. So, auf jeden Fall viel, viel Respekt. Ich war ja auch Klavierschüler damals und war im Chor und so. Also
man musste mit dir auch viel Geduld haben, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe auch nie geübt. So, richtig schlimm.
Ja, same. Wie in der Schule. Fürs Abitur nie geübt. Durchgemogelt.
Immer hingegangen und so, scheiße, morgen ist wieder Klavierstunde. So, ah, shit, okay, nochmal schnell irgendwie probiert. War shit, okay, naja. Dann habe ich halt doch geübt.
Hätten wir damals schon gewusst. Ja, ich glaube, mich hat Klassik zum Beispiel nie so interessiert. Yeah. Ich hatte da keinen Bezug zu. Das waren meine Eltern, die dazu einen Bezug zu hatten. Ich war jetzt nicht Richard Kleidermann addicted. Ich war damals auch schon Soul Funk. Ohne dass ich wusste, dass es Soul Funk ist. Assoziiert, konnte es aber nicht in Worte fassen. Also ich konnte es nicht sagen, was das ist. Ne? Weil das hat man halt einfach als 12-, 13-Jähriger wusste man das einfach nicht. Es gab auch nicht das Internet. Du hast was im Radio gehört und fandest es irgendwie toll und hast gedacht so, oh, hoffentlich kommt dieses Lied nochmal irgendwie. Und hast dann irgendwie einen ganzen Abend damit vollbracht, mit einem Tape-Deck alles aufzunehmen und gehofft, dass dein Lieblingssong nochmal kommt. Das ist so krass, wie viel Zeit man da einfach verschwendet hat. Aber man auch sehr viel andere Musik gehört hat in dieser Zeit, die man wahrscheinlich sonst nie gehört hätte. Na, also Dr. Alban lässt grüßen. Ist part of my Kindheit. So, was, muss was man so auch ganz klar sagen.
Was ist so das erste Album, was wo du sagst, okay, das hat so den. Oder der erste Künstler muss jetzt gar kein Album sein, aber so.
Ich muss ehrlich sein, ne? Es ist Rolf Zukowski.
So, okay. Die Jule wäscht sich nie und so.
Den Hit kenne ich von ihm jetzt nicht.
Warte mal, da gibt es jetzt Gerhard Schön und Rolf Zukowski. Nee, doch, Rolf Zukowski war.
Weihnachtsbäckerei.
Ja, in der Weihnachtsbäckerei.
Klassiko. Genau. Vogelhochzeit, so.
Ja,
so
ja, Sachen, ne? Ja. Und Gerhard Schöne war Traumzauberbaum, ne? Das ist Gerhard Schöne.
Ich kenne gar nicht. Ne? Also ist das gerade wieder was? Eine neue Samplequelle wahrscheinlich, ne?
Gerhard Schöne? Traumzauberbaum kennst du nicht?
Kenne ich nicht.
Krass.
Muss ich nachher mal googeln.
Mimmelit das Stadtkaninchen.
Geil, klingt geil.
Kennst du auch nicht?
Okay.
Schlaps und Schlumbo. Kennst du auch nicht.
Digga, war das ein Ostding? Das ist nicht böse gemeint, aber war das bei euch im Osten vielleicht irgendwie verbreitet?
Na, warte mal, Rolf Zukowski ist doch.
Ich finde ja auch, ne, dass das Ostsandmännchen ist einfach viel mehr Swag als das Westsandmännchen.
Ich weiß gar nicht, sahen die anders aus, ja? Also,
ja, auf jeden Fall, auch die Musik war ganz anders.
Okay. Ich habe letztens mal wieder Pingu geguckt. Und
Pingu.
Das ist auch super, diese Knetenmännchen, die Kacke da, diese, wie hieß denn der andere, dieser komische Kobold mit den blauen Haaren, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Plumps. Plumps hieß der. Das war auch geil. Einfach.
Okay.
Okay, aber was war. Okay, Rolf Zukowski.
Aber das hat dich doch geprägt, oder? Also, wenn du jetzt überlegst, aber musikalisch, nicht ne?
Musikalisch.
Chip und Chap, so Ritter des Rechts.
Ja,
so.
Voll.
Gummibärenbande, ne?
Ja, das kann ich alles noch singen. Kann ich alles noch singen. Das stimmt.
Alf, so, weißt
Alf,
du?
DuckTales.
DuckTales. Ey.
DuckTales.
Es ist so crazy. Und heutzutage gibt es das Internet zum Glück. Und du kannst ja so gucken, wer das dann alles komponiert hat. Und es gab manchmal einen Komponist, der für Walt Disney zum Beispiel. Da gibt es eine super geile Doku, by the way. Über, ich weiß gar nicht, auf dem Disney-Channel, Disney Plus, falls das jemand hat, über die Jungs, die die ganzen Disney-Hits geschrieben haben.
Aha.
Super spannend. Zwei Brüder, die sich leider so krass verkracht haben, dass sie nicht mehr miteinander reden konnten. Also kann ich dir nur empfehlen, falls du Disney Plus hast.
Ja, guck ich.
Na, das waren so Sachen, die haben einen übelst krass geprägt. Also ich bin komplett ein Cartoon-Dude gewesen. Samstags war es nichts, es gab nichts Besseres als Cartoons gucken. Spider-Man. So, allein Hulk, die traurigste Melodie ever ist der Original-Hulk aus den 70ern. Luke Ferrigno, oder wie er heißt, hier bei King of Queens ab und zu mal dabei ist, als das End-Theme. So. Da fängst du an zu weinen, wenn du das Ding hörst. So, so geil. Und das sind so meine Kindheitssachen, wo ich später erst, als ich angefangen habe zu samplen, da wieder hin zurückgegangen bin und mir gedacht habe, so, ah, das könnte man nochmal samplen, das könnte man machen. Weiß ja nicht, ob du das schon jemals gemacht hast. Ich habe für I, Rocketman damals einen Bruce Lee, aus dem Bruce Lee-Film Sachen gesampelt und der war so, oh, that's one of my favorite movies. Und du triggerst natürlich auch
Artists. Ja, klar, du kannst direkt, natürlich, ne? Dadurch direkt, ja, auf jeden Fall. Wenn du da sozusagen, wenn die dieselben Connections haben, dann ist halt sofort so, oh geil, und wenn der Beat noch cool ist, klar, dann hast du ihn direkt in der Tasche. Habe ich ganz früher. Einer meiner Favorite Movies ist zum Beispiel Ghostbusters. Und ja, da habe ich auf jeden Fall, als ich angefangen habe, so zu produzieren, ich glaube, aus diesem Ghostbusters-Track, Soundtrack, den ich dann auf Vinyl hatte, da sind so viele, also sind, ich glaub, wahrscheinlich aus 4 von diesen Songs, und auf dem waren, glaube ich, nur 5 drauf, waren nur 10 drauf oder so, habe ich irgendwie, glaube ich, Beats gemacht. So, das, da sind auf jeden Fall die Save the Day zum Beispiel, dieses
voll.
Save the Day!
Super. Okay, geil. Du bist into it.
Der war richtig, ja, ey, geil. Also, das,
ey, love it. Früher, ne?
Oh, da gibt's auch einen mega geilen Break auf dieser Platte von, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt, aber der geht so. Super geil, das ist so ein, das auch so angefangen mit irgendwie Drum-Computer und richtig, richtig geil. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, der steht gar nicht bei mir auf der Liste, aber ja, das ist auch so, stimmt. Und dann habe ich aber gar nicht mehr so viel damit gearbeitet mit Samples, weil dann, als ich dann so richtig anfing, da reinzukommen, habe ich das dann relativ schnell probiert, nicht mehr so zu machen. Und vor allen Dingen, wenn man samplet, dann natürlich nichts, was irgendwie aus Film-Soundtracks ist, die mega bekannt sind, die dann halt emotionalisieren, weil sie halt alle kennen, so, ne? Das ist halt dann, bedeutet auch quasi, natürlich kennt jeder dein Sample dann, so. Das ist halt so ein bisschen
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt so, das habe ich erst viel, viel später verstanden, ne? Also man wurde ja auch früher so ein bisschen dafür aufgezogen, dass ich einfach super krass am Mainstream mich orientiert habe, ne? Ich habe ja auch so Sachen wie Lion Richie, The Commodores gesampled, also wirklich große Sachen, so ein bisschen inspiriert von den ersten Sachen von Kanye, weil der auch irgendwie sich gedacht hat, so, ist mir egal. Je mehr Leute es kennen und ich flippe was Neues draus, desto cooler ist es doch, weil ich Leute direkt erreichen kann. Ne?
Voll. Das ist ja auch das Schöne und Einfache so ein bisschen beim Samplen von bekannten Sachen oder Remaken. Also ich habe letztens mal wieder, wie sagt man so schön, normalen Radio-Konsum betrieben und so eine Up-to-Date-Radio-Sender mir reingezogen. Und da waren nur 90er-Jahre Remakes dabei, so, nur Coverversion. Das hat ja einen Grund, weil die Leute sind halt schon emotionalisiert und denken sich so, oh ja, geil, das kenne ich, da habe ich früher mit der Haarbürste im Mund Playback gesungen dazu, und dann holst du die Leute halt natürlich viel einfacher ab. Und das war echt krass, da kam halt eins nach dem anderen, und das müssen gerade alles so aktuelle Hits sein. Ich kenne mich ja auch in den aktuellen Charts nicht mehr so aus.
Ey, das war ja auch, wenn du dir überlegst, ne, Anfang der Hip-Hop 80er, 90er, die haben ja auch Evergreens, die im Endeffekt vielleicht gerade mal 10 Jahre alt waren, gesampelt,
ja,
weil viele Leute eine Assoziation dazu hatten. Und wenn du im Radio etwas kennst oder was hörst, was du schon irgendwie irgendwoher kennst, das ist so ein Sprichwort, das gilt, glaube ich, für alle Generationen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich glaube halt einfach, das ist auch auf Musik so. Wenn es was Neues ist, erstmal, also die breite Masse, ne? Ich glaube, wir sind, wenn was Neues ist, erstmal so.
Die Szene findet das immer gut, so, aber du brauchst dann trotzdem irgendwie. Das dauert eine Weile. So, dem Mainstream brauchst du das nicht hinlegen, der wird sagen, ja, das ist aber komisch. Spiel mal das, was ich schon kenne. Das ist halt
immer auf so. Jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt, wenn man das mal so zurückblickt, ne, das ist jetzt, wo ich würde mal sagen, da war ich so zwischen 8 und 12, 13. Und krass hat mich dann irgendwann, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es dann irgendwann Fresh Prince, ne? Das war zum ersten Mal, du hast jemanden gesehen, wo du gemerkt hast, so, ey, der ist irgendwie anders, klar, Hautfarbe, ne? Aber jetzt auch noch so von seiner Attitude. So, ganz anderes Lebensstil und ein ganz anderer Lebensstil. Und das fand ich sehr faszinierend, weil die Aufmachung, die Klamotten, wie oft da getanzt worden ist, die dummen Sprüche, das hat bei mir komplett Welten geöffnet. Und ich war auf einmal so komplett in so einer Welt, wo ich mir gedacht habe, so, ey, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ey, man wollte auch so cool sein. Ne?
Ja, na klar. Jeder wollte so cool sein wie The Fresh Prince, wie Will.
So, und man hat dann auf einmal angefangen, so, okay, Schuhe. Und du hast dich für den Lifestyle, die Mode interessiert. Und davor war das für mich alles, ich bin in Birkenstock-Schuhen in die Schule gegangen und wurde dafür gehatet, so. Zu Recht. Das war halt damals so der Lifestyle.
Ich meine, heutzutage
von so einem 13-Jährigen.
Ist das wahrscheinlich sogar wieder cool. Ich weiß gar nicht.
Ja, wahrscheinlich so. Aber damals war das so, ey, geht gar nicht klar. Und ich war so, hey, wieso? Ist doch voll bequem. Und alle hatten ihre geilen Sneakers und auf einmal war auch irgendwie Rap und er hat gerappt und das war super spannend. Gab es für dich ja auch was, wo du gesagt hast, so, ey, das war jetzt so ein Moment?
Na, bei mir auf jeden Fall so für Musik, das erste Mal, wo sich das quasi von, ich sage jetzt mal, Rolf Zukowski und Gerhard Schöne und Idi Jule wäscht sich nie und so hin zu so, das erste Mal wirklich Erwachsenenmusik bewusst zu hören. Natürlich habe ich irgendwie vorher auch, ich weiß gar nicht mehr, das, was halt was bei den Eltern lief, so, keine Ahnung, Opus mit Life is Life habe ich gesungen und Herbert Grönemeyer, Alkohol und so. Und das erste Mal war aber dann, glaube ich, als ich Michael Jackson gecheckt habe. So. Als ich habe damals bei meinem Vater, der hatte diesen Moonwalker-Film auf VHS. Und dann habe ich einfach das Cover gesehen und dachte, das ist irgendwie, das ist ja mit so Raumschiffen drauf und so. Und dann dachte ich irgendwie so, naja, das ist bestimmt irgendwie ein cooler Raumschifffilm, so, guckst du mal. Und dann habe ich den angemacht und dann ging das los. Kennst du den Film? Ich weiß nicht, kennst du diesen Moonwalker-Film?
Wahrscheinlich schon. Ich komme jetzt nur nicht drauf.
Kennst du ihn? Das ist quasi der Kinofilm von Michael Jackson. Und das war halt krass. So, dann bin ich das erste Mal mit so richtig Popkultur in Verbindung gekommen. War ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 7, 8, 9 vielleicht. Und ab dem Zeitpunkt, als ich da gesehen habe, boah, wie der Typ tanzt, das ist einfach schon, wie das Ding losgeht. Ne? So, der kommt da so, diese Schuhe, diese schwarzen Schuhe und diese weißen, knallglitzernden Socken und dann macht er diesen Move und bumm. Und ich wollte das und ich habe dann auch diesen Move geübt und ich konnte auch auf die Zehenspitzen springen und so. Ich habe nie den Moonwalk, habe ich irgendwie nie hingekriegt, aber alles andere habe ich mir irgendwie draufgezogen. Und da war für mich auf jeden Fall klar, ey, du musst irgendwie, Musik macht krass was mit mir so. Und gerade auch diese Art von Musik, ne, das war dann so, das war ja, Moonwalker kam raus zu Bad-Zeiten. Das heißt, da war sozusagen Thriller und Bad waren dann so die zwei Alben, die natürlich auch das erste Album Off the Wall, aber das war ja so ein bisschen soundtechnisch noch anders. Aber so Thriller und Bad waren halt dann so die beiden Alben, die da krass gefeatured wurden in diesem Film. Und das war für mich einfach ganz krass. So. Übrigens, Fun Fact habe ich gestern erfahren zu Thriller-Album. Kennst du das Intro? Also jeder kennt dieses Intro von Bad, von Beat It. Ne? Dieses
Beat It, okay.
Bum, bum,
du meinst den Sound, wo der her ist?
Genau, weißt du das?
Ich glaube, das ist entweder ein Emulator oder der Fair.
Nein,
verrat's mir.
Nein, es ist tatsächlich aus dem Synth-Klavier 2, aber nicht nur das, sondern es ist tatsächlich so, dass die haben damals für diese Synthesizer, da gab es ja kein Internet. Die hatten ja nichts damals, Ende der 70er. Und da haben die dann, um quasi solche Synthesizer demomäßig den Leuten zu zeigen, haben die einfach Demos gebaut und haben die auf Vinyl gepresst. Und dann haben sie die Vinyls rumgeschickt und dann konntest du wahrscheinlich da in irgendeinem Plattenladen oder nicht in einem Plattenladen, sondern quasi in einem Musikladen, wenn du das Ding kaufen wolltest, haben die dann halt die Platte aufgelegt, weil der Typ ja auch nicht wusste, wie man das jetzt genau bedient. Und da ist tatsächlich dieses Intro, ein Halbton höher und ein bisschen schneller, glaube ich, ist einfach 1:1 von einem Typen, der Danny Jaeger heißt. Der hat genau das mit diesem Sound gespielt. Genau dieselben Töne. Bam, 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 bam. Super krass, ist aber in den Credits nicht aufgeführt. sondern als Writer steht halt tatsächlich komplett nur Michael Jackson drin. Aber beim nächsten Album, nämlich bei Bad, gibt es diesen selben Danny Jaeger, der dann da drauf als Credit aufgeführt wird und auf einigen Songs Synclavier 2 spielt, also diesen Synthesizer.
Fun Fact. Das ist hier, was heißt Fun Fact? Das ist hier richtig Nerdwissen. Ja. Geil.
Ich habe übrigens.
Sowas liebe ich ja, ne?
Ja, also, ich weiß. Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben und dir hier jetzt erzählt. Ich habe auch noch was Lustiges für alle Leute, die. Ich glaube, Thriller ist so ein Album, was einfach wahnsinnig viele. Also dich doch wahrscheinlich auch.
Dein Favorite. Ja, ey, das ist ein, one of the best. So.
Ja. Und du
was ist dein Lieblingslied auf dem Album?
Oh, kann ich nicht sagen. Kann ich echt nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Also es ist...
Für mich Human Nature.
Also. Human Nature ist krass, ja. Das sind aber, ey, das
auch
sind
alleine, weil Nas es gesampelt hat damals.
Ja, das stimmt.
Super viele
SWB. Die Akkorde sind natürlich krass.
Mega. Und die Story, kennst du die Story dahinter?
Ja, kenne ich. Aber erzähl du sie. Die Leute kennen sie nicht.
Ich vergesse das manchmal. Ja, stimmt, wir reden ja in einem Podcast. einer der Toto-Writer. Ich weiß nicht welcher, deswegen lehne ich mich aus dem Fenster. Einer der Toto-Writer... Gitarrist, Keyboarder, I don't know. Auf jeden Fall hat er einen Song geschrieben, weil seine Tochter nach Hause gekommen ist. Und die war so fertig, weil sie einen Typ halt die ganze Zeit gehänselt hat in der Schule. Er meint halt zu ihr so, hey, das ist halt, ja, Human Nature. So sind halt manche Menschen. Und ist dann hingegangen, hat diesen Song geschrieben, hat den auf ein Tape aufgenommen, das dann bei Quincy gelandet ist. Quincy, das war auf der B-Seite, die A-Seite, ich weiß gar nicht, was auf der A-Seite war, aber das war der erste Song, mit dem sie dann auch gearbeitet haben. Aber den fand Michael nicht so cool. Und das sind ja auch nur Überlieferungen, die ich jetzt hier wiedergebe, ne? Aber ja,
dann
gab es ein
Auto-Reverse-Tape-Deck, ne? Und hat quasi dann das Tape-Deck umgesprungen und dann kam dieser Song
und Michael war so hin und weg, hat gedacht so, oh, wie, wow. So, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, weil ich mich nie damit so auseinandergesetzt habe. Für mich war das immer so Quincy, Michael, so Bruce, so die haben das irgendwie und wie hieß der andere nochmal? Rod Temperton. Auf jeden Fall habe ich immer gedacht, das wäre so die Gang gewesen und wusste gar nicht, dass Toto dafür geschrieben hat. Und das ist krass, weil es ist wirklich einer meiner Lieblingssongs, All-Time-Favorites, Human Nature. So Fun Fact an der Seite.
Ich hab noch
ein Nas-Album.
Ja, ne? Also, klar, ist ja, wie heißt denn der Nas-Song dann davon?
Jetzt hast du mich erwischt,
ja, weil ich den Namen so habe. Egal, aber ich weiß, ist auf jeden Fall auf dem Hotel, Illmatic-Album. Noch ein Fun-Fact zum Thriller-Album wäre, ich habe mir letztens schon vor ein bisschen einer Zeit, auf deine Empfehlung auch nochmal hin, weil ich bei dir im Studio war und die ganz geil fand, habe ich mir die Avantones geholt und dann hast du zu mir gesagt dann so, ey, wenn du die hast, Auratones, das sind die Auratones, Originale. Genau. Avantones sind die Nachbauten, sondern ich habe die Originale geholt, die Auratones. Das sind halt diese ganz kleinen Boxen, die im Prinzip so nur bis 250 Hertz runtergehen und da hast quasi gar keinen Tiefbass und die sind auch oben so ein bisschen muffig und die klingen so ein bisschen wie so ein schlechtes Kofferradio. Mit denen ist ja Thriller gemixt worden, weil klar, damals haben halt einfach die Sachen so geklungen, also die Anlagen, auf denen sowas dann abgespielt wurde und deswegen ist halt wahnsinnig viel auf solchen Boxen auch gemixt worden. Und die haben halt so, da hast du gesagt, die haben ein krasses Stereobild und dann habe ich mir, weil du das glaube ich gesagt hast auch, hör dir mal die Thriller-Platte drauf an. So. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht als allererste Amtshandlung und ich habe echt so viele Sachen entdeckt, die dadurch, dass das Low-End so ein bisschen fehlt und dass man sozusagen sich krass auf diese Mitten konzentriert und dass sie so krass dir den rechten und linken Speaker so differenziert wiedergeben, habe ich dann so echt einige Sachen entdeckt auf dem Thriller-Album, die ich über 20 Jahre nie gehört habe. So. Und das ist
krass, ne?
Zum Beispiel gibt's bei Wannabe Startin' Something gleich den ersten Song, da ist so bei 2:20, da kommt so ein Adlib irgendwie rein, auf der kommt, glaube ich, von der linken Seite, was irgendwie völlig verrückt klingt und du irgendwie denkst so, Alter, warum ist das da drauf? Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. So, das ist irgendwie so, da singt er irgendwie so irgendwas. Das ist auf jeden Fall witzig, wie die damals krass mit rechts, links und so auch gearbeitet haben. Und ich kann die Auratone-Speaker auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Um gerade so 70er, 80er Jahre Produktionen sich mal anzuhören und zu gucken, wie haben die eigentlich gearbeitet? Mit welchen Mitteln haben die dann diese Mixe hingekriegt, die irgendwie trotzdem so zeitlos sind?
Ey, das sind die Boxen, auf denen auch Ali, der das Kendrick-Album mischt oder gemischt hat und die ganzen Sachen von TDE macht, Das war der Grund, warum ich mir diese Boxen geholt habe, weil der so geschwärmt hat von diesen Boxen und ich mir gedacht habe, naja, irgendwas muss schon dran sein. Und das Krasse ist halt, wenn du es schaffst, auf diesen Boxen, dass die Sachen gut klingen, selbst 808s, wenn du es schaffst, dass du mit Distortion arbeitest und deine 808 auf diesen Boxen mitschwingt,
ja,
nur ein bisschen,
ja,
so, dann weißt du, dass du es im Auto, egal wo, im Radio, überall, dass dein Sound wirklich richtig gut ist. Also ich kann jedem nur empfehlen, diese Boxen sich zu besorgen. Die haben auf jeden Fall für mich sehr, sehr viel geholfen, weil mein großes Problem ist manchmal immer noch, ist der Low-End-Bereich. Da tue ich mir manchmal immer noch ein bisschen schwer, weil ich
wie
gerne
alle
zu viel reinmache.
Wie alle.
Ja. Das hat aber, man kommt ja aus dem Hip-Hop, man kommt ja aus dem 90s-Rap, der war ja einfach sehr muffig und dumpf. Und
es hat auch immer was mit der, mit der Abhörsituation auch zu tun, muss man fairerweise sagen. Du hast natürlich in einem Mastering-Studio immer noch mal andere also Räume und akustische Elemente in den Räumen drin und anderen Sound, damit man auch Sachen besser hört. So. Deswegen finde ich das auch völlig okay, dann für den Low-End-Bereich nochmal zu einem guten Mastering-Engineer zu gehen und vielleicht dann zu sagen, ey, da gibt es auch nochmal einen Bass-Stem extra, dass du da nochmal, also die Bassspur sozusagen separat, damit er da nochmal so ein bisschen drauf einwirken kann und einfach in diesen Bereich, gerade so zwischen, sagen wir mal, 20 und 50 Hertz, das ist... das ist ja im Prinzip was, das gab es ja früher gar nicht. Das hat ja die Boxen gar nicht wiedergegeben. Jetzt können die das irgendwie alle. Und deswegen muss man jetzt auch gucken, was macht man damit dann? Das ist halt sehr, sehr tief unten, um da wirklich genau zu wissen, was man da tut und wie viel Energie da quasi sonst weggenommen wird durch diese Sachen. Aber jetzt wird es sehr fachspezifisch. Müssen wir eine eigene Sendung
machen.
Also
das ist deine Problemzone? Meine Problemzone ist wirklich traurigerweise das sowieso.
Meine Problemzone ist
der Bauch. Meine, ja genau, also der Bauch ab 100 Zentimetern aufwärts wird's auf jeden Fall wavy. Ja, anyway, auf jeden Fall 100, wirklich 100 Hertz bis so 200, 300 ist bei mir immer so ein bisschen das Problem, weil Kick und auch Bass, wenn es 808 und Sub-Bass besser, kriege ich glaube ich ganz gut hin, aber da habe ich immer, keine Ahnung, das ist halt, wenn man aus diesem, ich liebe ja den, ja, diesen etwas mumpfig klingenden Cypress Hill Sound.
Oh, das steht auch auf meiner Liste.
Da bin ich halt schon, das ist halt schwierig, es aus einem rauszubekommen, weil das halt meine Jugend halt auch war.
Ja.
Ne? Weil nach Fresh Prince oder durch Fresh Prince ist, ne, das war ja sehr kommerzieller Rap, hat man auch andere Rap-Gruppen für sich entdeckt, wie Wu-Tang, ne? Cypress Hill.
Auf jeden Fall.
Es ist, also dann ging halt eine ganz andere Welt auf, ne? Als dann Rap auch in Deutschland so ein bisschen übergeschwappt ist, so in so 95, 96.
Mhm.
Da war es vorbei.
95,
da
war's für mich so, 95 war vorbei. Die Zeit, wo dann auch Dings kam. Da kam Coolio mit Gangsta's Paradise um die Ecke.
Ey, da war's
und das
vorbei.
War halt so ein Mega-Hit hier drüben. Und da war für mich auch, und auch Cypress Hill, es gab auf Viva, damals auf 95, da war ich 12. Ja, ungefähr. 11, 12 ungefähr. Und da gab es dann irgendwie so eine Doku über... Cypress Hill und über Coolio, wo auch immer man die beiden zusammengepackt hat, aber es war dann so, ey, so, so ja, Rap und von der Westküste und es gab die beiden. Und Coolio kannte ich halt, klar, von Gangsta's Paradise und darüber bin ich irgendwie auf Cypress Hill gekommen und dass die Typen natürlich irgendwie dann so über Kiffen und diesen Kiffer-Rap und so und das ist natürlich für so einen 11-, 12-Jährigen war das natürlich der Übershit einfach, weil das war so, oh, da ist jetzt auch noch, das klingt nicht nur cool, sondern da ist jetzt auch noch irgendwie Revolution drinne, da ist jetzt Rebellion drinne und das haben wir natürlich totgefeiert. Dann kann ich mich noch erinnern, dass wir dann bei meinem guten Kumpel Felix damals zum Geburtstags-Kaffee trinken, sowas. Das war so die Übergangszeit, wo man noch so zum Kindergeburtstag eingeladen war und dann so an der am Kaffeetisch saß und die Mutti hat Kuchen gebracht. Und gleichzeitig lief aber dann schon aus dem Radio lief dann schon die Cypress Hill CD, die wir ihm geschenkt haben. Das war Black Sunday. Aber Temples of Boom ist für mich ein Album, was hier bei mir auch noch draufsteht. Das hat so eine ganz eigene, krasse Stimmung, so mystisch, jazzig. Schon so, wenn es irgendwie anfängt mit diesem Sendog-Intro, so Once again, the herbal is open up the mind. Und dann diese jazzigen Chords, diese Mega. Bestes Album, was sie jemals gemacht haben, auch wenn es nicht das kommerziell erfolgreichste war, aber es war so ein Anti-Album, auch weil sie das, weil sie, glaube ich, so ein bisschen selber von ihrem Populärerfolg mit Black Sunday und so überrascht waren, haben sie dann halt gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, was jetzt nicht das ist, was alle Leute erwarten, und haben dann dieses total spacige, so indisch, komisch, mystische Album gemacht. Ich fand es damals irgendwie schon krass, aber so im Nachhinein betrachtet immer noch viel krasser. Und ich war letztens mit Figo Brazlewicz, saß ich mal irgendwo in einem Backstage, und da haben wir uns unterhalten, und da fragte mich auch so, ey, was ist so dein Lieblings-Boom-Bap-Album? Und dann sagte ich so, ja, dann sagte ich Temples of Boom. Genau, ja. Von Cypress Hill. Er so, ja, das hätte ich auch gesagt, genau das mal. Und dann sind wir völlig so abgedriftet in, ja, und der Song und so. Hat das bei dir auch so, war das auch so, oder was war so das prägende Hip-Hop-Album bei dir?
Ey, das klingt jetzt voll blöd, ne? Aber das war bei mir eine Compilation. Gangsta's Paradise. Nee, Entschuldigung, Rapper's Paradise.
Rapper's Paradise, ja.
Rapper's Paradise. Magic man Hip-Hop. Konnte sich ja damals, ja, ey, man hat ja nur irgendwie, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 50 Mark Taschengeld, 40 Mark Taschengeld gehabt, Monat, irgend sowas um den Dreh. Ne, und dann so eine CD hat ja dann auch irgendwie so um die 30 Mark gekostet.
Stimmt, das waren halt noch goldene Zeiten im Musikbusiness.
Ey, das war richtig krass, weil du hast dir überlegt, holst du dir jetzt diesen Sampler, wo alle Tracks drauf sind, oder holst du dir von deinem Lieblingsrapper irgendwie das Album? Und bei mir war es dann halt so, ey, ich war halt immer auch irgendwie neue Sachen entdecken wollen. Und da war es MTV Yo Raps gab's und Gangsta's Rapper's Paradise. Und MTV Yo Raps hatte dann ein Album drauf, und das ist so mein All-Time-Favorite-Album, das habe ich immer noch im Auto, und das ist einfach krass. So, es ist einfach krass, wie das meine Welt aufgemacht hat, wie viele Bands ich dadurch entdeckt habe. Und als dann später mal ein bisschen Geld da war, auch dann sehr, sehr viele Sachen gekauft habe, auch Alben dann, die schon irgendwie 5 Jahre draußen waren. Aber nochmal zu Dangerous Minds, das Lustige ist ja, ne, in Mainz gab es ja dann auch eine Graffiti-Crew, Dangerous Minds.
Ah, okay. Man muss den Leuten noch kurz dazu sagen, Dangerous Minds war quasi der Film, von dem Coolio mit Gangsta's Paradise dann den Soundtrack hatte. Das war quasi das,
genau. Der auch so ein bisschen Lied. Seinen Durchbruch mit Michelle Pfeiffer, super geiler Film.
Ja, er spielt ja doch gar nicht mit, oder? Spielt er da mit?
Nee, Coolio spielt nicht mit, aber er hatte halt es war halt der Main
Genau, Main-Theme. War halt der Titelsong, und der war halt mega erfolgreich. Ich glaube, viel erfolgreicher als der Film am Ende. Aber
war mega, hat super inspiriert.
Auch erfolgreicher als das Original, ne? Als Pastime Stevie's, Paradise, ja. Von Stevie Wonder.
Und ja, es ist einfach, diese Zeit war einfach so krass, weil die ganzen Wannabe-Gangster bei mir in der Klasse sind dann auf einmal alle so rumgelaufen wie Coolio, ne? Da gerade die Zeit, wo du mit so einem Schnuller im Mund rumgelaufen bist. Und das war dann irgendwie.
Echt? Das
okay,
haben Leute gemacht.
Ja, ich hatte wirklich. Ich habe letztens, habe ich. Ich? Nee, ich war ja der Birkenstock-Dude.
Achso, da warst du da.
Ich war ja eher der so.
Okay. Aber der Schnuller hat dich dann überzeugt, ab. Sagst du. Der Schnuller hat dich überzeugt.
Der Schnuller war es dann, da war ich so, okay, jetzt bin ich einer von euch. Okay. So. Aber da waren wirklich halt Jungs bei uns in der Klasse, die hatten dann einfach einen Schnuller im Mund. Latzhosen an, Timberlands und man war dann so, okay, wow, was ist das? Okay, und. Man ist ja damit reingezogen worden. Ich selber hatte ja nicht die Affinitäten oder die Connections irgendwie überhaupt dazu, sondern es war dann so, ey, alle gehen irgendwie in diesen Film rein, du gehst rein und kommst raus und bist so, was war das denn? Wie cool ist das denn gewesen? Das hat eine komplette neue Welt aufgemacht. Ein Jahr später kam ja irgendwie Space Jam raus. Ne? Ich war ein riesen Basketball-Fan zu der Zeit. Klar, wie alle wahrscheinlich, Michael Jordan, Scottie Pippen, wobei ich mehr Scottie Pippen als Jordan-Fan war. Und das war halt so diese Zeit mit Space Jam, und auf einmal hast du da diesen Soundtrack von Space Jam mit D'Angelo, einer der meiner Lieblingssongs, und du hast vor allem dieses Hide 'Em High mit LL Cool J, Be Real, Method Man und so die Busta Rhymes, so the best of the best. Und das lief den ganzen Sommer bei mir. Den ganzen Sommer. So, und dann war es halt wirklich vorbei. Ich war in diesem Hip-Hop-Ding gefangen. Alles, was man sich irgendwie durch Zeitung austragen erhasselt hat, ging drauf in Hip-Hop-Klamotten. Es ging in diesen Lifestyle drauf. Es ging drauf auf CDs. So. Und wenn du dir was zu Geburtstag gewünscht hast, es war Mucke. Und das war so krass, dass es einfach Freunde haben angefangen zu rappen. So, man wollte selber rappen. Auf Englisch am Anfang noch. dann kamen auf einmal deutsche Bands aus dem Nichts raus, so auch bei uns in der Home, in der Heimatstadt. Und du warst so, oh, die rappen auf Deutsch, okay, ist so irgendwie ein bisschen komisch. Aber dann war man selber so, ja, Englisch war immer so, he, she, it, es muss mit, home, einfache Wörter. Und das war halt einfach so, nee, ich versuch's doch mal in Deutsch. Und das Lustige ist, hätte ich nie angefangen zu rappen, ich wäre auch nie zum Producen gekommen, weil ich war so schlecht im Rappen, dass mir keiner Beats geben wollte und mit mir arbeiten wollte, weil ich wirklich richtig wack war. Muss es ganz klar sagen, dass ich irgendwann für wir mich selber herausgefunden habe.
Wir machen nochmal eine gemeinsame Rap-Crew auf.
Rap-Platte.
Du, ne? du rappst und ich rap. Und dann sollen die anderen produzieren. Und dann scheißen wir denen so richtig schlecht aufgenommenen Spuren hin und so. Ach, alles Digga, wild durcheinander. So.
Wir holen uns die Beats auf Beatstars, so wie es die jungen Kids
so
heute machen.
Genau, machen wir das. So machen wir das. Habe ich Bock drauf. So, ihr könnt da draußen uns mal Namensvorschläge geben. Das wäre wichtig.
Es war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Es war wirklich eine geile Zeit, weil es war unbeschwert, du konntest dich kreativ austoben, du hast was probiert. Und das ist das Geile an diesem Lifestyle-Hip-Hop. Ne? Das gab es auch so ein bisschen in dieser ganzen Crunch-Phase, die ich davor hatte, mit Green Day, Offspring. Aber Hip-Hop war halt noch so ein bisschen anders. Soundgarden, auch.
Mega.
Kennst du Black Hole Sun? Wahrscheinlich.
Black Hole Sun.
Einer meiner Favorite Songs of all time.
Auch ein mega Video.
Ach, überkrass mit dieser Barbie, die dann schmilzt über dem Grill. Der Look mit den Farben.
Krass.
Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja. Ey, wirklich.
Aber auch zum Beispiel, ja, krass. Das ist auch ein Album, was mich krass geprägt hat. Und zwar Rage Against the Machine.
Auch nice, ja.
Also dieses, gerade so mit Bullet in Your Head und so. Boah, das läuft immer mal noch ab und zu bei mir, weil das hatte ich auch so eine kurze Phase, man nannte das Crossover, oder das heißt immer noch Crossover, aber da gab es viel Kram, den so im Nachhinein die Leute irgendwie nicht so geil finden und dann heißt es immer, das so schlechter Metal und schlechter Rap und so, aber Rage war so auf dem Punkt, ist immer noch so auf dem Punkt und ich warte eigentlich immer drauf, dass einfach irgendwo so ein paar junge Dudes um die Ecke kommen, die so spielen können und die einfach... Weil so eine Musik auf einem Festival, egal welches auch immer, ob das ein Splash ist oder ob das ein Rock im Park ist oder was auch immer, wenn du mit so einer Mucke um die Ecke kommst, ist Ausnahmezustand. Das ist so eine Rumspringmucke.
Energie pur.
Das ist krass. So, das ist so die das höre ich mir manchmal beim Joggen an oder so beim Training, wenn ich ein bisschen die Hanteln mal ab und zu stemme, was ich immer weniger mache. Aber das hat krass Energie. Und ist auch halt politisch, ne? Also es geht nicht nur um die Energie, sondern auch um diese politische Message, die da ja auch immer drin steckt.
Und dieses Lebensgefühl, das damals war, das ist einfach, ey, ich bin so froh, dass es das Internet nicht gab zu diesem Zeitpunkt. Weil du hattest einfach so diesen Entdeckerdrang und du musstest diesen Weg gehen in den Plattenladen, um irgendwo an Stuff zu kommen.
Du musstest
und du musstest
Leute
dich mit anderen Leuten treffen.
Genau,
du musstest wirklich mit Menschen zu tun haben. Ich bin in ganz Deutschland rumgefahren, wirklich mich in den Zug gesetzt und hast eine Connection gemacht mit jemandem, hast Telefonnummern ausgetauscht. Hey, wir machen jetzt hier eine kleine Hip-Hop-Jam. Ja. So, habt ihr Bock vorbeizukommen? Ich war dann so, ah ja, klar, logisch. Und dann hat man irgendwie so seine paar Zeilen gerappt und hat sich irgendwie cool gefühlt. Auch wenn es dann am Ende vielleicht nur 10 Leute waren, die unten in der Reihe gestanden haben und dann irgendwie so einfach eine gute Zeit haben wollten, ne?
Ja. Es ist ein bisschen schade tatsächlich, dass heutzutage, so gar nicht alte Männergerede, aber so, dass heutzutage so den Kids vielleicht sowas ein bisschen, dass die sowas nicht haben. Die haben dafür was anderes und die werden das auch nicht missen, weil sie es nicht kennen. Und wir hatten auch nicht das, was unsere Eltern irgendwie hatten. Ich denke dann auch manchmal, dass die 70er, glaube ich, eine geile Zeit waren, um dort irgendwie jugendlicher zu sein. Da war ja auch alles neu, so diese Synthesizer und elektrische Gitarren und alles, das war irgendwie neu und Drogen waren neu und also das ist ja alles irgendwie war super spannend, glaube ich. Ich habe letztens, haben wir so alte Videos geguckt und das Erste, was ein Kollege sagte, war dann krass, wir haben da alle gar nicht, keiner hat ein Handy und guckt da drauf. Guck mal, wir reden alle miteinander. So, während wir da sitzen und irgendwelche Leute skaten und so. Und das fand ich krass, ja. Das würde heutzutage niemals so sein. Ne? Also würde immer irgendwo einer im Bild sitzen, der auf seinem Handy rumtippt. So.
Und ich muss mich da auch mit reinzählen. Das ist ja auch eine ganz schlechte Eigenschaft, die sich so in den letzten Jahren, so, was heißt ja, fast Jahrzehnt, so angeeignet hat. Ich lebe ja dann auch nicht mehr im Moment. Ne? Ich bin ja auch jemand, der alles irgendwie versucht zu dokumentieren. Ne? Du gehst auf ein Konzert, du findest es irgendwie geil, dann packst dein Handy aus und denkst, boah, das ist eine krasse Performance, will ich mir an. Irgendwie. Also ich verstehe, warum Kids das machen. Weil man es auch teilen möchte. Man müsste den Leuten zeigen, ey, guck mal, hier bin ich gerade, ey, ich freue mich gerade darüber, dass ich hier bin. So, ne? Klar, der eine oder andere macht das auch, um zu zeigen, hey, du bist nicht da, ich bin da. So, aber
auch okay.
So im großen ja. Und man muss es auch ein bisschen verstehen, warum das so ist, warum das auch so ein Kulturding auch geworden ist. Es ist halt einfach so, dass das Handy hat halt einfach super vieles verändert. Aber diese Unbeschwertheit, die damals geherrscht hat und auch die Unwissenheit, weißt du, das ist ja auch immer das Gute, wenn du nicht so viel weißt, machst du nicht über so viele Sachen Gedanken und hörst mehr so auf innere Gefühle, Emotionen und lässt dich einfach treiben von dem, was in dir drin ist. Und das ist immer, oder das fand ich damals das Spannende, einfach mal ins Blaue, du fährst irgendwo hin, weißt nicht, was dich erwartet. Das war eine der krassesten Erfahrungen, dass ich damals aufs Hip-Hop-Camp gefahren bin und habe mich damit mit Jada Mindtrix getroffen und war der Backup-Rapper von Doja Race, so, ne? Und weil ich ihn produziert hatte, war ich sozusagen auch der Backup-Rapper und bin dann irgendwie auf die Bühne gekommen und war überwältigt, weil da einfach davor irgendwie so 3000 Leute waren. Und ich habe noch nie so, vor 3000 Leuten bin ich noch nie aufgetreten und war so, fuck, scheiße, jetzt muss ich auch noch auf Englisch irgendwelche Sachen doppeln. Und habe dann eigentlich nur so
mumblemäßig,
ich bestimmt, ach, ganz schlimm. So. Aber das war halt trotzdem ein geiles Gefühl, weil das war halt damals halt wirklich noch eine richtige Community überall. Auch selbst wenn du auf dem Splash gewesen bist. Das war einfach eine Community, da gab es keine richtig krassen Lager oder der hat nicht mit dem zu tun
gehabt. Aber ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das nicht heutzutage irgendwie auch noch so der Fall ist. Es ist halt anders. Sie ist halt ein bisschen digitaler wahrscheinlich, aber sie ist jetzt auch nicht, ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt die Kids überhaupt keine Community
mehr haben. Es waren weniger Leute. Je kleiner eine Gemeinschaft oder eine Community ist, desto überschaubarer ist das auch. Ja. Und desto mehr familiär ist es halt auch so. Wenn ich überlege, ne, also nur mal um den Bogen zu spannen mit Dangerous Minds, Coolio und das ganze Ding. Das hat ja auch nicht nur mich angetriggert, sondern auch im Haus der Jugend in Mainz. Auf einmal gab es eine Hip-Hop-Jam. So, 97, da waren die Sieber Twins. Massive Töne. So, ich glaube sogar die Beginner. Curse. So, die waren
97,
alle da.
97 war ich auch auf meinem ersten Hip-Hop-Konzert. Fällt mir gerade.
Ey, so.
Und auch mit den Sieber Twins.
Ich war gar nicht mal da. So, ich habe das ja nur mitbekommen. Ich war gar nicht mal da. Ich durfte das ja nicht. Als meine Eltern waren dann auch so, nee, da gehst du nicht hin, da Drogen. Es ist alles voll mit Drogen.
Ich habe es meinen Eltern nicht erzählt einfach.
Ja, ich war halt damals, ich war eher der Carlton. Ich musste dann auch irgendwann mir eingestehen, okay. Ich bin nicht der Fresh Prince geworden, ich war der Carlton. Das ist true. Ja. Aber ein Jahr später war dann wieder eine Jam und dann sind wir hingegangen, da durfte ich auch noch dahin und das ist dann halt einfach diese Energie, die da geherrscht hat. Also das macht was mit einem und das ist halt generell das Tolle an Musik. Es ist ja eigentlich immer ein Austausch. Ne? Die Künstler kriegen was zurück von der Crowd und die Crowd kriegt mal kurz Inspiration, mal abgelenkt vom Alltag, sich treiben lassen. Also das ist immer noch eine Sache, wo ich sage, Musik ist das Tollste, was es gibt. Und als ich mich so auf die Sendung so ein bisschen vorbereitet habe, ist das halt auch wie so eine Zeitmaschine. Und es ist erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Das ist wirklich so. Aber so im Großen und Ganzen bin ich dafür so vieles dankbar, weil ich gar nicht mal in so eine Sache reingerutscht wäre, wenn es jetzt die musikalische Früherziehung nicht gegeben hätte, wenn es diese Filme nicht gegeben hätte oder jetzt letztens Boys to Men geguckt. Ich glaube, den gibt es gerade auf Netflix oder auf irgendeinem Stream oder Amazon.
Du meinst Boys in the Hood?
Boys in the Hood. Boys to Men. Boys to Men ist eine super schöne Band. Super gute Band. Boys in the Hood. Den hatte ich das letzte Mal, glaube ich, wirklich vor 20 Jahren gesehen und habe ihn jetzt gesehen mit ganz anderen Augen. So krass. Es ist so krass, wie gut dieser Film einfach ist. Ich finde das immer
Ice
wieder
Cube,
verrückt.
Ice Cube geschrieben, ne?
Siehst du, wusste ich gar nicht.
Ist
den geschrieben?
Doch, das ist ein Drehbuch von Ice Cube, ja.
Crazy.
Nee,
wirklich,
Quatsch, Friday. Warte mal. War Boys in the Hood auch von? Bin ich mir nicht sicher. Nee, ich glaube, ich verwechsel es mit Friday gerade. Egal, erzähl.
Direkt mal googeln.
Ja, erzähl dir mal weiter, ich muss mal hier.
Erzähl mal weiter, mach mal hier so Überleitung. Auf jeden Fall, das ist auch so spannend, wenn du halt da ne, in der Kindheit war oder in der Jugend war es halt einfach so, boah, geil, dieser Lifestyle, Knarren, Musik, diese Aggression, dieses, yeah, ich bin wer, keiner kann mir was, alles für die Gang. So, und du merkst schon, wie sozialkritisch dieser Film ist, und du als Jugendlicher hast du das gar nicht so gecheckt. Ne? Und jetzt mit viel, viel Abstand guckst du solche Filme und denkst dir nur so, boah, krass. Oder Spike Lee's Do the Right Thing.
Den habe ich damals aber gar nicht gesehen.
Den habe ich auch gesehen.
Der war irgendwie nicht bei uns, also der kam irgendwie nicht bis nach Deutschland, zumindest nicht bis nach Ostdeutschland, so richtig rüber. Den habe ich erst viel später gesehen, Do the Right Thing.
Also jetzt ich habe ihn auch nicht gesehen, als er rausgekommen ist.
Nein, das meine ich.
Ich war 19 und habe ja dann, als es halt überall auch Möglichkeiten gab, da kam die DVD-Ära kam ja da so auf, da hast du dir überall Sachen gebrannt. Und da war halt auch Do the Right Thing dabei.
Auch ein krasser Film, aber also wahrscheinlich habe ich ihn auch damals nicht gesehen, weil er halt viel weniger Popcorn-Kinokultur ist, sondern halt wirklich eher so Arthouse-Film. Mäßig ist. Mhm. Und deswegen hat der wahrscheinlich Jugendliche in dem Sinne auch nicht ganz so angesprochen wie halt Boys in the Hood.
Ohne den Soundtrack wäre ich also auf den Film auch nicht gekommen. Ne? Also, und das sind halt so Sachen, Wu-Tang All-Stars mit Soul in the Hole. Es gibt so viele Classics.
Bei mir zum Beispiel Menace to Society vom Film. Da gibt es diese Szene, wo der Typ mit dieser neuen Karre rumfährt. Und so. Da gibt's diesen Legendär, da sagt er dann irgendwie so, ich hatte eine neue Karre, aber worauf sie rollte, war Dreck oder irgendwie so. Und dann fährt er so lang und dann kommt halt von Zapp und Roger dieses Computer Love. Und genau, und alles so in Zeitlupe und dann fährt er an diesem hübschen Mädchen vorbei und so. Und dann kommt dieser Song und das war für mich so die Entdeckung von Talkbox. Und
oh, krass.
Wie man quasi weiß, oder du weißt und vielleicht ein paar Leute, die meine Musik verfolgen, dass das auf jeden Fall ein Element ist, was bei mir öfter mal zum Einsatz kommt. Und das war ein krasser Moment, das habe ich gesehen und ich habe gedacht, was ist das? Und wie geil klingt das? Und habe das erst Jahre später dann irgendwann rausgefunden, was das dann ist. Ne? Das dann irgendwie wieder entdeckt und dann irgendwann, glaube ich, bei California Love. Und da war aber so irgendwie, das war so ein ganz emotionaler Moment. So, da war irgendwie dieser Film, war natürlich krass, aber das war so, boah, was ist das für ein Song? Ich muss, und da konntest du ja nicht Shazam oder so, ne? Und was ist das? Und natürlich war das jetzt auch kein Rap-Song und es war, keiner konnte mir das sagen und dann musste man, ich weiß gar nicht, wie ich das, echt erst sehr viel später rausgefunden, dass das Zapp und Roger waren.
Wirklich ein krasser Film, aber auch eine Sache, wo ich immer sehr viel Respekt vor hatte, weil dieser Film hat so viele aus meiner Klasse angetriggert, dass sie wirklich auf die Idee gekommen sind und gedacht haben, sie sind cool, wenn sie irgendwie mit einer Schreckschusswaffe in die Schule kommen.
Ja, ich habe dazu auch letztens was gesehen und wenn man sich den Film nämlich unter so anderen, auch viele von diesen anderen Filmen, die zu dieser Zeit rausgekommen sind, wenn man sich nicht das mal so unter dem Gesichtspunkt des schwarzen Bildes so ein bisschen anguckt, dann hat der auch, da gibt es zum Beispiel eine Doku über die Crack-Pandemie Epidemie in Amerika, auch zu diesen, so ein bisschen in diesen 90er Jahre, Ende der 80er. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine Kampagne, auch so von diesen Reagan-Präsidenten und so, dass dann von wegen so Just Say No und dass vor allen Dingen Schwarze hatten natürlich dieses Crack-Problem oder die wurden zumindest dargestellt als die krass Süchtigen, die halt völlig verrückt sind und die dann irgendwie Crack nehmen und einfach so selber dran schuld sind, mehr oder weniger. Und so Frauen, die dann Crack-Babys gebären, die irgendwie, da hieß es dann irgendwie, ja, und die Hälfte aller Amerikaner wird quasi dumm sein, weil sie alle auf Crack geboren sind und so von den Schwarzen und alles sowas. Und da spielt ja dieser Film auch eigentlich genau dieses Bild spielt er auch aus, weil da gibt's auch diese junge Frau, die dann da irgendwie, also dieses Schwarze, ne, die da so eine Crack-Mama ist und dann da ihr Baby irgendwie nicht versorgt und wo dann der Trey dann hingeht und sagt, ja, hier kannst du dich nicht um dein Baby kümmern und gibt es nicht alles für Drogen aus und blablabla. Und das war natürlich so, diese gesamte Stereotypen stecken da halt auch alle ganz krass drin. Also ich glaube auch, dass diese Filme, so viel sie für die schwarze Kultur getan haben, aber auch sicherlich hier und da ja auch irgendwie so ein Stereotyp unterstützt haben, der dann ältere Generation oder andere Weiße oder was auch immer, dann vielleicht auch irgendwie dazu gebracht haben zu sagen, ja, nee, aber das ist ja irgendwie alles so schäbig, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Auch so Hip-Hop und so.
Auf jeden Fall, natürlich, aber das hast du ja generell mit Hip-Hop. Ist ja immer diese
ja, Sache, das ist ja
dass die Medien wahrnehmen.
Genau, ist ja heutzutage auch nichts anderes mit der 187 Straßenbande und so. Das ist ja,
ja im Prinzip das ist ja gleich. Auch alles, manche vergessen das halt, nur klar, es ist ein Lifestyle, aber auf der anderen Seite ist es eine Kunstform. Da steckt viel Marketing dahinter, das ist eine Kunstform. Der Film selber natürlich, klar, er war super sozialkritisch. Als Kind hat man, oder als Jugendlicher habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Sondern es war eher nur so, ey, ich will auch jetzt irgendwie cool sein.
Ja, ja, klar.
Wenn du das und das machst, dann bist du cool.
Ja.
So, bis dann halt wirklich der erste Mal in der Schule so eine Knarre hatte und du denkst dir nur so, dann hatten auf einmal alle irgendwie Butterfly-Messer am Start und du warst selber so ein bisschen, okay, was passiert da gerade? Jetzt habe ich endlich meine Birkenstock-Phase überwunden, habe Sneakers. Jetzt sind die schon wieder irgendwie so ein Level auf einer ganz anderen Ebene. Aber dann holst du dir auch so ein Butterfly und denkst dir nur so, Alter, nee, das ist so. Das ist dann, wo ich dann auch gemerkt habe, und da bin ich auch froh drum, dass ich dann auch ganz schnell gesehen habe, Hip-Hop ist nicht nur irgendwie Straße, Gangster, Ghetto. Und auch schnell verstanden habe, das ist deren Leben und das ist auch krass, was da passiert ist. Aber es gibt halt noch was anderes. Es gibt noch De La Soul, es gibt Native Tongue, es gibt diese Generation, die halt sagt, ey, hier, weg von den Drogen, ey, habt Spaß, so, Hip-Hop ist mehr, bilde dich, geh auf die Universität, wenn du es kannst, so, also, mach was aus deinem Leben. Das sind auch so Sachen, auch im Deutschrap, ne, kannst du sagen, was du willst, die Fantas, oder nicht die Fantas, Fettes Brot zum Beispiel, war eine Band, die mich einfach super krass geprägt hat, auch weil sie A, geile Beats hatten, ne?
Ja, voll.
Und B, einfach sehr, schon sehr, sehr weit im Doppelrhyme-Schema waren, wo ich immer noch auf Haus, Maus, Baus gereimt habe, waren die halt schon auf, was ich, Kochschinken, Washington, Doppelrhyme, 3000-Level, wo man dann auch nicht nur musikalisch, sondern auch so lyrisch gemerkt hat, so, okay, da geht noch mehr. Das war einfach 95 so bis 99, das war eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit, weil da so viel passiert ist, dank auch der Medien, die ja dann aufgesprungen sind und natürlich auch Viva MTV mit damals schon World Cup oder dann später auf Viva 2 Supreme mit Falk, MTV Your Raps, ne, das war für mich wie für meine Eltern der Tatort, war das für mich so, das war gesetzt, so, da kann kommen, was wollte und wenn ich das abends nicht gucken durfte, war es aber, wusste ich so, einer nimmt's auf VHS, ich weiß so, ich sehe das und diese Zeit einfach und dieses, dass du nicht alles direkt haben kannst, wie heute, ne, wo du an Informationen einfach per Knopfdruck drankommst. Wenn du wusstest dann auf einmal so, ey, keine Ahnung, Wu-Tang bringt ein neues Album raus. So. Und du warst so, oh was, die haben jetzt irgendwie schon 4 Jahre kein Album mehr rausgebracht, die bringen ein neues Album raus. Und auf einmal siehst du Triumph, das Video und denkst dir so, oh mein Gott, was ist das denn? Das war einfach eine super spannende Zeit. Und wenn du jetzt Jahre danach auch so verstehst, wie die Sachen entstanden sind, wie das Marketing läuft, oder wenn du selber sogar vor Ort warst, wenn du bei Loud Records bist, im Office sitzt und ein Steve Rifkin sitzt da, der Wu-Tang gemacht hat und du redest mit dem und du denkst dir nur so, Alter, was ist hier gerade los? Du musst gar nicht mit den Leuten selber Musik gemacht haben, sondern alleine nur, dass du in diesen Orten warst, ich kann da jedem nur empfehlen, wenn man, egal was es ist, wenn du Idole hast, wenn du Visionen hast, wo du sagst, so, ey, das würdest du gerne machen, und deine Angst hindert dich daran zu sagen, ach, das wird doch eh nix, wieso? Scheiße ist es. Es ist einfach nur dein Kopf, der dir sagt, das ist nicht so, aber es ist alles möglich. Man muss halt nur irgendwie auch den Move machen, zu sagen, ey, dann gehe ich halt dahin. Versuche ich das halt. Da ist eine Producer-Convention mit einem OZ zum Beispiel, der wird sich bestimmt meine Beats nicht anhören, ne? Whatever, geh aber trotzdem hin, triff dich da. Mix du, wenn der irgendeine Convention hat oder wenn dich das irgendwie interessiert, mit anderen Producern zu connecten oder so. Einfach sich da auch trauen, das auszuprobieren, zu connecten und nicht denken, ach, was will der mit meinen Sachen? So, man muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben, das braucht seine Zeit, aber auch da, ne, einfach auch mal machen, seine inneren Dämonen sozusagen ein bisschen bändigen und raus. By the way, hast du aber gefunden hier so, wer das hier gescriptet hat?
Ist John Singleton, ist der Typ, der auch den okay. Film gedreht hat. Aber
ja. Gab's denn bei dir so, du hast ja auch eine Rap-Karriere hingelegt. Gab's denn bei dir so etwas, wo du gesagt hast, so war das Beatmachen für dich dann irgendwie auch eine Notlösung? Oder war das Beatmachen eher,
was du gerappt hast? Nö, ich habe schon immer das irgendwie super spannend gefunden und immer schon bei den Produzenten am liebsten im Studio mitgesessen und irgendwie fand es geil, dann kiffend daneben zu sitzen und die Samples mit durchzuhören und so, also das und mitzuarbeiten dran. So, ich hatte irgendwie immer dachte so, naja, da hat ja jetzt ja jemand das, die Hardware, warum soll ich mir die jetzt nochmal kaufen und kann da ja hin und habe da immer schon mitgemacht eigentlich, aber habe halt die Sachen dann nie so, den Rest hat mich ja nicht so interessiert, so das Technische und das Anschließen und das war dann so, das sollte immer jemand anders machen und das habe ich dann irgendwann mal überwunden und gedacht, also als dann auch das sozusagen in diesem Zeitalter des Rechners und man dann ja, alles im Rechner aufnehmen konnte, dann habe ich mich damit mal auseinandergesetzt und dann habe ich angefangen und dann hat sich das einfach entwickelt. So, es war jetzt keine Notwendigkeit, weil niemand mir Beats geben wollte. So schlimm war mein Rap dann vielleicht nicht. Ich okay. weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte da immer schon Spaß dran. So. Habe auch immer da schon viel auf Beats immer mal mitgespielt, weil ich ja irgendwie doch so ein bisschen Klavier spielen konnte, was viele Producer zu der Zeit dann damals gar nicht konnten. Und habe dann immer mal noch das eine oder andere irgendwie gespielt oder so, aber wirklich wenig. So, auch ich fand dieses Sample-Game eigentlich viel spannender. So. Und habe es aber immer schon relativ gut verstanden und mich auch dafür interessiert, wie das funktioniert, weil ich halt schon mit Musik aufgewachsen bin und das schon immer geil fand.
Das ist doch ein super Wink mit dem Soundfall, Sample Game. Ich liebe Samples immer noch. Ich liebe generell auch Samples zu flippen. Ich bringe nur keine Sachen mehr raus, weil es einfach viele, viele Probleme mit sich gebracht hat. Was ich, glaube ich, schon in ein paar Sendungen erwähnt habe. Hast du noch irgendwas zu sagen? Weil sonst würde ich nämlich...
Ich habe jetzt noch eine Platte, die mich irgendwie krass...
na klar.
Also, aber ein Künstler eigentlich, eine Platte kann ich gar nicht sagen. Ein Künstler, du hast ihn vorhin auch schon erwähnt. Das ist für mich auf jeden Fall jemand, der mich sehr, 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 sehr krass inspiriert hat. Das ist D'Angelo. Also das ist für mich einfach... Erstmal prinzipiell ist das so der coolest Dude on Planet Earth. So finde ich immer noch. Und das ist so ein Typ, der sieht einfach... Das muss man jetzt auch einfach mal als Mann anerkennen. Der sieht einfach mega aus. Der hat eine Stimme, das ist unfassbar. Davon gibt's sicherlich eine Menge. Aber dieser Typ spielt halt auch noch Instrumente wie ein Gott. Hat von Songwriting einfach sowas von den Hut auf. Hat eine Art und Weise, Songs zu bauen und Sounds zusammenzustellen. Das ist unfassbar. Das hat mich von Anfang an richtig umgehauen. Es gibt auch nicht einen einzigen D'Angelo-Song, der nicht geil ist. Also ja, egal, auch wenn der irgendwo gefeatured ist, so, das ist immer geil. Das ist immer Top-Level. Der hat nicht so wahnsinnig viel Output. Das ist sein einziges Banko, aber wahrscheinlich ist deswegen dann auch alles, was er rausbringt, so gut. Aber gerade dieses Voodoo-Album, das ist einfach krass. Das ist wieder
die Grooves.
Diese Grooves, so. Ja, auch alle Musiker, die der irgendwie sich holt. So, der kriegt halt immer die Top-Musiker, ob das ein Pino Palladino ist oder ein Questlove an den Drums und so. Und das hörst du dann da drauf. Und krass zum Beispiel auch bei dieser Voodoo-Platte, die er gemacht hat, die waren da, glaube ich, fast anderthalb Jahre im Studio oder in diesem Electric Lady Studios in New York. Und haben da so einen, das sind ja glaube ich drei Studios gewesen, und eins davon hatten die quasi geblockt für die ganze Zeit. Und die haben dort diese ganzen Tracks eigentlich so proberaummäßig die ganze Zeit gezockt und haben die halt sozusagen live erarbeitet. Und dann am Ende sind die einfach reingegangen und haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir auf. Und dann sind da wohl einige, also ein Großteil der Tracks sind halt wirklich First- oder Second-Take-Aufnahmen. Und das alles auf Band aufgenommen. Bis auf einen einzigen Song ist nichts in irgendwelchen Pro Tools reingekommen. Das ist alles live von diesem Typen Russell Elevator. Elevado heißt der Typ. Gibt es auch ein super spannendes Interview auf Red Bull TV mit ihm über diese Platte. Also dieser Typ ist einfach krass und hat mich extrem beeinflusst. Gerade heutzutage noch viel auch in diesem Instrumentalmusikkram. Da ist so viel D'Angelo drin, den man dann nicht raushört. So, ne? Aber zum Beispiel ist El Barrio, was ich mit Papi Churro jetzt gemacht habe, so ein Beat. Das ist zum Beispiel so unser Take on Spanish Joint von dem Album.
Das hätte ich in deiner Stelle jetzt nicht gesagt, ne? Also nur so mal hier Bloodlines Urteil.
Ja,
kriegst
gut.
Du auf die Finger geklopft.
Ja, dann soll. Ja, gut, aber so. Whatever. It is dann.
Ey.
Es ist ja. Ich habe ja nichts nachgeschrieben. Es ist halt einfach so, man. Der Groove ist halt ähnlich und
ich
so.
Weiß.
Und das ist einfach eine Hommage.
Und das ist halt so wichtig. Und das ist halt das irgendwie, was ich schade finde, dass es beim Samplen so ein bisschen. Ja, du verletzt Leistungsrechte, ja. Du
ja gut, aber beim Samplen ist ja nochmal was anderes. Wer samplet, ja, der samplet halt so. Aber wenn du jetzt einfach dich inspirieren lässt und dann komplett was Neues erschaffst.
Ja, du schaffst ja auch was mit was Altem, was Neues. Und du gibst ja auch einen gewissen Respekt. Natürlich wäre es einfacher und schöner, wenn man das irgendwie geklärt bekommt, ne? Aber es ist halt so, auch nicht immer nur der böse Hip-Hop-Producer, der irgendwas nimmt und irgendwas Neues draus macht und uns bestiehlt. Das finde ich halt noch so ein bisschen...
Naja, aber es
ist natürlich.
Es ist Diebstahl Stil. Und fertig. So, und ja, du kannst halt, bloß weil du das irgendwie für cool empfindest, muss es der andere ja noch lange nicht für cool empfinden. Und deswegen finde ich, gibt es da ja auch Lösungen, die das ein bisschen einfacher machen, habe ich gehört.
Schuko. Ja, so, das sollte eigentlich gar nicht so plump rüberkommen, aber was heißt Lösung? Es ist, vielleicht hat der eine oder andere es mitbekommen, es gibt ja Tracklip, schon ein paar Mal erwähnt im Podcast. Die haben jetzt gerade eine Kooperation mit Bob James gemacht, sehr, sehr spannend. Ich habe da so ein bisschen hinter den Kulissen, kenne ich einen von Tracklip, ehemaliger DJ von Loop Troop. Wir tauschen uns da so regelmäßig aus und er hat mir dann so ein bisschen erzählt, dass sie jetzt den Katalog haben von Bob James und dass Producer den sozusagen samplen können, offiziell. Du bezahlst eine kleine Gebühr dafür, dass du den benutzt, gibst ein paar Royalties unter Thema ab, wenn du es rausbringst. Finde ich vom Ansatz her eine richtig gute Idee und die haben mich gefragt gehabt, ob ich nicht Lust hätte, einfach auch selber, weil sie gemerkt haben, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre auch super viele Samples gemacht für, keine Ahnung, super viele Artists und wollten dann halt so mal was ausprobieren. Und habe ich gemeint, ey, komm, klar, gerne. Habe Basti, meinen Keyboarder, gefragt, ob er Bock drauf hat und haben mal einfach so eine kleine EP gemacht. Und die wird jetzt in den nächsten Tagen online sein. Und ich habe dann gemeint, hey, gibt es da nicht die Möglichkeit für unsere kleine Community, die am Start ist, die Tracklip vielleicht gar nicht so kennen, so ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie denken, braucht man das? Muss ich das überhaupt machen? Dass sie das vielleicht mal ausprobieren können. Und die Jungs von Tracklip haben gesagt, ja, klar, wir haben hier mal eine Landingpage gebastelt. Den Link, den kriegt ihr...
Dann kommt ihr einfach auf www.beats-treats.net.
Genau.
Und was können die dann da?
Dann können die auf diesen Link klicken.
Ja.
Und kommen auf die Tracklip-Seite und da ist ein Zugang. Da könnt ihr einen Monat lang das mal ausprobieren. Da kriegt ihr ein paar Credits. Könnt einfach mal rumsamplen. Ihr müsst dann natürlich nicht irgendwie meine Samples da jetzt auschecken. Da sind super viele andere Sachen, die richtig geil sind.
Aber deine sind natürlich die besten. Das ist,
natürlich, ja. Auf jeden Fall. Für mich ist es selber mal auszuprobieren, nicht irgendwie Artist-Sachen zu schicken, sondern halt einfach mal gucken, was passiert, wohin die Reise hingeht. Auch da loslassen, ne? Zum Thema Puzzeln. Mal gucken, wie das hier jemand weiterpuzzelt.
Ja, ich weiß, das war ein langer Kampf. Wir haben da oft drüber gesprochen und du hast immer gesagt, ja, ich weiß nicht.
Also es war wirklich, ich bin ja da so ein bisschen, wie sagt man dazu, so Control-Freak, der irgendwie der da so ein bisschen Respekt vor hat, wenn dann irgendwas in andere Welten, wo man halt einfach selber keine Kontrolle drüber hat, driftet. Aber ey, wie gesagt, müsst ihr nicht bei mir machen, aber da sind noch super viele Sachen, die Bob James Sachen sind am Start. Werdet mal vertraut mit. Das sind super, ich finde die Plattform sehr, sehr spannend, weil die hat so eine eigene Loop-Funktion. Das heißt, ihr könnt euch Samples anhören, rumsuchen. Schon im Sample selber gibt es eine Art Loop-Maker. Das heißt, ihr müsst ihn gar nicht mehr runterladen. Das heißt, wenn ihr da wirklich schon merkt, so ey, das Sample könnte mir gefallen, dann könnt ihr es runterladen. Das kostet irgendwie ein paar Punkte. Es ist so ein Punktesystem,
was Tracklip hat. Aber es gibt sozusagen ein paar Punkte, gibt es jetzt schon gratis für die.
Genau,
für
jetzt gibt es ein paar Punkte gratis dafür und ihr habt einen Monat, könnt ihr das benutzen. Ich weiß nicht, was es kostet.
Wäre ich froh, wenn ich jetzt Beats und Treats-Hörer wäre, ey.
Okay, da merkt man mal den Unterschied zwischen uns beiden. Du bist wirklich the Salesman.
Wow, und das ist nicht alles? Was gibt es noch dazu?
Gibt es noch was dazu?
Nein, Spaß.
Das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Genau. Und das ist nicht alles. Ihr müsst in der nächsten Folge wieder einschalten, wenn es heißt, Beats und Treats macht dein Leben perfekt.
Yeah.
Ja, aber geil.
Habe ich mir, wie gesagt, die Jungs sind super sympathisch. Ich finde das eine coole Sache.
Wo sind die denn her eigentlich?
Die sind aus Schweden.
Aus eine schwedische wie Firma. Alles. Alles wie neue alles, der neuen Industrie aus Musikwelten, wie Spotify, kommt alles aus Schweden.
Reason, Propellerheads Schweden.
Alles.
Kamerahersteller Hasselblad. Ja. Also Schweden, schon sehr innovativ, muss man sagen.
Naja, du, wir haben
ja
erzählt.
Ja, wie gesagt, könnt ihr mal ausprobieren auf www.beats-streets.com oder
.net.com,
ne?
.net.
.net, ganz, ganz wichtig. Ja, könnt ihr mal reinhören. Das ist sozusagen mein Treat of the Week. Und von dir, Mr. Breed, was haben wir denn da noch in der Pipeline?
Ich hatte eigentlich was anderes, habe aber jetzt während der Sendung, da du so viel über...
Gegoogelt nebenbei?
Nein, aber da du so viel über die 90er und so gesprochen hast.
Ich höre die Tastatur doch.
Nein, ich wollte nur kurz gucken, wie es genau richtig heißt. Über die 90er und Deutschrap und so und Deutschland. Ich habe letztens einen tollen Podcast gehört, der ist von Jan Wehn, der auch den All Good Podcast mit dir gemacht hat. Und zwar heißt der Summer of 99, Deutschraps erster Hype. Das sind 4 Folgen, glaube ich, genau 4 Episoden. Und da geht es einfach so ein bisschen um die erste große Welle um 1999 im Deutschrap aus so 4 Perspektiven. Ist ganz spannend, gut gemacht,
geil.
Kann ich jedem empfehlen, kurzweilig, geht glaube ich in eine Folge so 20, 30 Minuten. Also zieht euch mal rein, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, keine Ahnung. Summer of 99, Deutschraps erster Hype. Das ist mein Treat. Ja, dann haben wir doch heute doch eine ganz schöne Abschlusssendung für erstmal für die Pause oder was auch immer.
Whatever, was
passiert.
Auch
immer kommt. Ne? Ich werde mir Gedanken machen, werde mir ein paar Gäste suchen und deswegen wird es, glaube ich, weiterhin spannend bleiben. Bleibt uns oder mir jetzt erstmal und den Gästen dann treu und ich hoffe, wir hören Schuko dann auch bald im Podcast nochmal wieder. Wir bleiben sowieso in Kontakt.
Fall. Natürlich.
Und,
Daily Business.
Ja, genau. Und von daher... ja, wenn ihr Ideen habt, wie auch immer, Anregungen, whatever, Meinungen, schreibt es uns gerne unter feedback@beats-treats.net oder über alle anderen Kanäle. Und wenn ihr wollt, dass Schuko wiederkommt, dann geht er dem einfach hart auf den Sack. So.
Bitte nicht.
Das war's. In diesem Sinne, mein lieber Schuko.
Danke, danke.
Alles Gute. Nimm dir mal ein bisschen Zeit. Nein, lass den jungen Mann mal in Ruhe. Da will sich mal ein bisschen Zeit jetzt nehmen. Nimm dir mal ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass du das tatsächlich auch tust.
Ich muss es da machen. Das ist wichtig.
Bin ich mir nämlich noch nicht so ganz sicher.
Ja, ich weiß.
Aber ich werde dir immer wieder auf die Finger hauen.
Der Papa Breed.
Macht, ich kümmere mich da so ein bisschen. Da gucke ich immer mal schon.
Du regelst das.
Ich regel das, genau.
Das muss ich auch ganz klar sagen, ne? Auch abseits davon. Das ist das Tolle in unserer...
Nenn es Beziehung, ja.
Ja, ich nenne es Beziehung. Das ist halt wirklich ein Geben und Nehmen. Ne? Also wenn ich in den Seilen hänge, hast du geile Sprüche. Wenn ich mich mit meinem Steuerberater stresse, ne, kommst du so, ey, und wenn es genauso in deiner Welt so ist, ist es halt auch so, dass ich dann derjenige bin, der nicht in der Situation drinne steckt und dann halt auch vielleicht eine bessere Perspektive habe. Und das hat uns auch beide, glaube ich, jetzt in den letzten 2,5, 3 Jahren irgendwie auch immens vorangebracht.
Ungelogen. Also ich muss auch nochmal ganz klar sagen an dieser Stelle, das mache ich auch nochmal öffentlich hier, so, ne, dass tatsächlich wir beide uns kennengelernt haben oder ich dich kennengelernt habe, auf jeden Fall einen ganz großen Einfluss auf all die Sachen, die irgendwie dann daraus passiert sind. Das ist auf jeden Fall für mich persönlich als Mensch und aber natürlich auch für meine Karriere. Das hat auf jeden Fall für mich einen ganz großen Faktor in den letzten 2, 3 Jahren irgendwie gehabt. Also sei es jetzt dieser Podcast zum Beispiel oder auch all das, was wir irgendwie zusammen gemacht haben, musikalischer Natur. Und aber auch,
egal,
auch das Zwischenmenschliche und das einfach so dieses Motivieren hier und da und zu sagen, ey, guck mal, mach doch mal so und so. Und da ist Schuko auf jeden Fall jemand, der da immer ein Advice hat und immer einen Hinweis. Und ich glaube, dass...
Naja, das, du genauso.
Ja, das mag sein, aber ich glaube, bei dir ist es tatsächlich so, dass du da immer was hast und dass, glaube ich, aber auch sehr viele Leute zu dir kommen und wissen, dass du den Advice hast. Und das ist auch gut und das fühlt sich auch meistens gut an dann für dich, also für denjenigen, der den Advice geben kann. Aber es ist halt auch sehr anstrengend, weil natürlich dann alle mit ihren Problemen zu dir kommen. Und ich glaube, das ist manchmal, da bist du dann manchmal auch ein bisschen zu sehr in Geberlaune. So.
Ja, da muss man auch lernen, Nein zu sagen, ne, in Situationen. Das ist ja auch jetzt hier mit dem Podcast auch so eine Sache, dass ich da auch lerne, gerade Nein zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ne, das ist dieses Jahr jetzt gerade, es ist verrückt schnell gelaufen, seitdem wir angefangen haben. Plus, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger davor und das ist einfach crazy, was für andere Wege es für uns beide so nochmal gegeben hat. Ne? Mhm. Weil, als wir uns kennengelernt haben, waren wir so die Dippenplatte am Machen und da haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht, eigene Samples zu machen, ehrlich gesagt.
Nee.
Aber wir hatten jetzt auch noch nicht so, mein Label war jetzt eher so ein bisschen auf, ich hatte jetzt eine Platte rausgebracht, jetzt nichts Krasses. Und du warst ja auch derjenige, der gesagt hat, ey, diese 1996-Platte, mach das mal, bring das mal raus. Ne? Und ich war so, ach, ich weiß nicht, ach, die liegt jetzt schon seit 3 Jahren da rum. Hm. Dann habe ich das gemacht und auf einmal hast du eine Nummer drinne, die dann irgendwie jetzt knapp 9 Millionen Plays hat, die auch nicht passiert wäre, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, so, jetzt bring's mal raus, das ist doch alles cool. Weil wenn man mit sich alleine beschäftigt ist und man so ein selbstkritischer Typ ist, dann macht man auch oftmals lieber nichts, bevor man vielleicht etwas macht, was man dann denkt, man könnte es bereuen.
Mhm.
Und das sind halt einfach so Momente, dafür bin ich echt sehr dankbar. Oder halt auch jetzt dieses Anderson Park Ding, da hätten wir auch nicht gedacht, dass das, dass der Track jetzt selber auch noch so eine Welle nimmt. Ne? Wir haben Apple-Werbespot damit gehabt, wir haben jetzt eine Kampagne mit Spotify, wir haben, wenn alles gut läuft, was mit TikTok am Laufen. Der Grund, warum das so passiert ist, ist eigentlich deine Playlist gewesen, die du attached hast auf Spotify, deine Barbecue-West Coast-Playliste, die ich so gut gefunden habe und dass ich Sachen da gehört habe, die ich in meiner Kindheit das letzte Mal gehört habe und mir gedacht habe, ah, das ist ja dieser Track.
Ja. Es ist dann auch am so ein bisschen Ende, es ist auch wieder sozusagen das bisschen wie wenn man einen Beat macht und dort was samplet, was jemand anders emotional antriggert, war das ja auch so ähnlich. Am Ende war es die Musik, die das quasi verbunden hat. Ne? Also die sozusagen zuerst.
Ich wusste ja nicht, auf was ich mich einlasse. Genau, ich wusste ja nicht, ob du jetzt ein Assi bist, der irgendwie Kiffen, Gangster, Dings, diesen Lifestyle, diesen Menace Society Lifestyle lebst, der mit Rata Schwester Eva gearbeitet hat, wo man halt gedacht hat, so, oh, man kennt ja auch viele andere Producer aus der Gangsterwelt oder Gangster-Rap, Deutsch-Rap-Welt und ist so ein bisschen, nicht meine Welt. Aber diese Playlist hat mir gezeigt, ey, nee, das ist viel mehr dahinter. Jemand, der so Musik hört, so viele Sachen, die so musikalisch sind und eine Talkbox bedienen kann, der kann kein schlechter Mensch sein. Das muss ein guter Mensch sein.
Aber so sind die Producer übrigens, die, weil du so gesagt hast, diese Schwester Eva und so, ne? Also das sind alles hochgradig musikalisch sehr interessierte Producer, also zumindest die, wo ich da quasi gearbeitet habe.
Auf jeden Fall.
Ob das ein Maestro oder ein Reef oder
Reef,
so. Das sind halt alles super krass musikalische Jungs. So.
Und auch menschlich einfach super nette Leute. Ne?
Oder, ne, also die.
Auf jeden Fall. Ich rede vielleicht aus dieser Ära, in der ich sehr viel mit Leuten zu tun hatte. Aus der Agro-Ära, wo halt auch manchmal mir gedacht habe, so, okay, muss ja nicht raushängen lassen, dass du jetzt mal gerade einen Hit hattest, ist doch cool, feier dich doch jetzt nicht dafür, sondern sag einfach, ey, ist nice und sei doch nicht irgendwie so von oben herab, weil das ist halt auch immer das Problem, was viele irgendwie so mit sich bringen, dass sie was erreicht haben und halt denken, dass andere, die nachkommen, dass man die irgendwie kacke behandeln muss und das finde ich halt irgendwie schade und einfach, seid einfach nett zueinander so, macht miteinander Collaborations, habt Spaß so. Ist so meine Herangehensweise, da bin ich wieder der Birkenstock-Dude.
Du, das ist alles okay. Wir wären auch alle Birkenstock-Dudes im Alter, das ist auch völlig, völlig cool. Also, ich hab letztens übrigens zum Thema Birkenstock und dann müssen wir auch, das ist der letzte Satz, den ich sage, weil das ein super Schlusssatz ist. Ich wollte mir letztens Birkenstock-Hausschuhe kaufen. Weißt du, dass in dieser Pandemie Birkenstock-Hausschuhe komplett ausverkauft sind? Ohne Witz. Kannst du nirgendwo kaufen. Wenn irgendjemand Birkenstock-Hausschuhe in Größe 45 hat, die so geil sind, aber so zum Reinslippen, brauche ich weicher, weißt du? Dann, bei mir melden so. Die kosten Hunderter. Für ein paar scheiß Hausschuhe. Die haben, also Birkenstock ist einfach marketingtechnisch, die sind schon, sag ich mal, die Supreme der Hausschuhe.
Ey, man war halt mit 13 schon Trendsetter.
Sehr gut. Okay.
Whatever.
Birkenstock, Chris, in diesem Sinne.
Auf jeden Fall, wir werden noch nicht gesponsert von denen oder so. Ne? Nein.
Ich wünsche dir alles Gute und allen anderen sage ich,
wir hören uns,
bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu.
Beats euch und auch. Treats. Ja. Das war's.
Das war's.
Für
bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Peace.